So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akihabara. Heute sind wir wieder zu zweit unterwegs, Julian oder Lukohol.
Ja, genau, zu zweit.
Und ich, Lukas oder der Tetz. Bei mir in meinem Zimmer fliegt gerade so eine Fliege rum. Ich hoffe, die fliegt nicht ins Mikrofon. Wenn schon, dann tut's mir leid für eure Ohren. aber gut. Ja, wollen wir direkt anfangen mit der versprochenen Summer Season Review?
Richtig, nachdem wir es ja versprochen haben, aber dann verschieben mussten. Aber jetzt heute wird es drankommen. Wir haben aber natürlich noch ein paar News, die aber, glaube ich, ganz schnell vorbeigehen, ne?
Ja, also es sind jetzt nicht so die größten Sachen. Naja, okay, gut. Dann natürlich die erste News, direkt eine große Zahl, und zwar Crunchyroll hat jetzt 3 Millionen Abonnenten.
Ja, habe ich einfach mal so cool reingenommen. Gerade, es gab ja dann noch die Kontroverse gerade vor irgendwie 2 Wochen mit den Übersetzern, die nicht, zumindest die englischen Übersetzer, nicht so gut bezahlt werden. Und ja, habe ich jetzt einfach mal so reingenommen, weil es natürlich schon für den legalen Simulcast-Streaming-Markt eine Nummer ist. Was ich mich da immer frage, ist halt, ich glaube, Deutsch steht halt nicht dabei, ne? Weil ich würde gerne wissen, wie es in Deutschland aussieht. Das ist nämlich das Problem. Ja.
Naja, ich lasse mich nicht ablenken. In dem Fall erstmal Glückwunsch an Crunchyroll natürlich. Und ja, es ist ein sehr großes Achievement für den deutschen Simulcast-Markt. Relevant für den internationalen Simulcast-Markt, aber ich glaube, der deutsche Simulcast-Markt kann davon auch durchaus profitieren, wenn da eine Firma mehr Gewinne einfährt international und dann auch eben in Deutschland mehr investieren kann. Ja,
mal schauen. Entsprechend, große US-Unternehmen, Lukas, ich weiß ja nicht.
Ja, gut, okay, das stimmt natürlich auch. Wir hatten ja auch letztes Mal, glaube ich, drüber geredet, dass Crunchyroll seine Preise in Deutschland erhöht.
Richtig, ja.
Wie gesagt, das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Konnte mir bis jetzt auch noch keiner erklären, warum die so eine komische Begründung dafür geliefert haben. Aber naja, gut. Wollen wir weitermachen mit der nächsten News.
Was ich nämlich noch frage jetzt, weil du es gerade so erwähnt hattest, ob jetzt wegen den Preisen, so wie bei großen YouTubern, irgendwann passiert, okay, jetzt gehen sie wieder unter die 3 Millionen. Und dann können sie in ein paar Monaten wieder sagen, ey, wir sind bei 3 Millionen.
Das wäre auch lustig.
Ja. Ja, okay, die nächste News ist für uns eigentlich auch nicht so interessant, weil es gab die ganze Zeit so ein paar Gerüchte, dass KSM mit Koch, weil die hier übernommen wurden und so weiter, Kochfilms, einen Streamingdienst starten wollten. Und das war ganz lustig, weil auf Twitter und anderen Social Media haben die Leute so gefragt, so, hey, wie sieht's denn aus, ist die Ankündigung Streamingdienst, wurde alles zensiert? Und was jetzt rauskam, ist, dass sie bei Amazon so einen komischen Channel, wie auch immer das funktioniert, anbieten werden mit halt verschiedenen Titeln, aber alles mit deutscher Sprachausgabe, das heißt kein OMU, darum für mich uninteressant.
So insgesamt sollte man es vielleicht auch nochmal kurz besprechen. Diese Amazon-Channels sind so eine Sache, da kann man, wenn man eine Prime-Mitgliedschaft hat, 14-tägiges Probeabo machen und sich ein paar Sachen angucken. Ganz ehrlich, bei dem dünnen Angebot, was da dieser Universe-Channel bieten wird, seid ihr in 14 Tagen auch durch. Also wenn ihr euch anstrengt, dann habt ihr den kompletten Katalog in 14 Tagen durch. Aber selbst wenn ihr euch nicht anstrengt, habt ihr die interessanten Sachen in 14 Tagen auf jeden Fall gesehen.
Ja. Ich finde es halt auch so geil, außerdem, weil in den USA war das ja vor 2 oder jetzt schon 3 Jahren, als Amazon auch ihren Amazon Strike-Dienst gestartet haben, was auch so war, dass sie halt einen extra Anime-Streaming-Service hatten, der auch, weil hier muss man natürlich sagen, Universe ist nicht einfach nur mit Prime-Mitgliedschaft, sondern man muss zusätzlich noch 6,99 für diesen Channel zahlen. Und ja, genau. Das war ja damals auch bei Amazon Strike, dass halt man brauchte Prime und musste dann für Amazon Strike damals in den USA halt dafür extra zahlen, wo sich auch die meisten gedacht haben, hallo, nee, was soll das denn?
Ja. Man muss dazu sagen, es gab in Deutschland zwar nicht diesen Amazon Strike oder Anime Strike oder wie das hieß, aber dafür hatten wir die ganze Zeit Aniplex als Channel auf Amazon Prime. Würde mich gerade mal interessieren,
Aniplex ob es oder immer Animax noch gibt.
Ich guck gerade mal. Ja, nee, nicht. Animax, oder?
Ja, Animax, weil du gerade, glaube ich, Aniplex gesagt hattest, ausgesehen.
Oh, ja, das natürlich Animax und nicht Plex. So, lass mich gerade mal... Ich muss jetzt kurz gucken, wo es diese Channel gibt. Willst du noch was dazu sagen?
Nein, eigentlich habe ich gedacht, dadurch, dass eh alles nur Deutsch ist, ist es für uns vollkommen uninteressant. Darum hätte ich einfach nur gesagt,
ja, okay.
Ganz froh, dass jetzt nicht noch ein weiterer Streaming-Dienst dazugekommen ist und ist mir egal.
Ja, also man muss im Prinzip auch sagen, dass wir sowas halt in Deutschland vorher schon mal hatten und das schon mal nicht so interessant war. Ja, deswegen. Hier, Animax Plus gibt's immer noch. Also du kannst jetzt zwei verschiedene Anime-Channel jeweils für 7 € im Monat dir dazu buchen.
Geilo.
Der eine hat Sword Art Online und so einen Kram, der andere hat Hunter x Hunter und so einen Kram. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, das sind gerade die Titelbilder von diesen Channels bei Amazon. Die haben alle noch, die haben alle ein relativ ausschweifendes Portfolio. Animax hat, glaube ich, auch noch die Monogatari-Sachen, also die in Deutschland lizenziert sind. Und Aniverse hat auch Yu-Gi-Oh! Und so ein Kram.
Okay.
Nicht, als könnte man das woanders nicht gucken. Aber naja, gut. Das soweit zu diesen Channels. Ich muss mich da dir, Julian, anschließen und sagen, die sind preis-leistungstechnisch, sind es halt einfach nicht wert.
Gut, dann, bevor wir jetzt zur Summer Season kommen, haben wir noch eine kleine Ankündigung.
Genau, und zwar wurden wir im Laufe der Woche gefragt, ob wir bei einem Livestream-Charity-Event mitmachen wollen. Wer uns auf Twitter folgt, hat es wahrscheinlich schon gesehen. Und wir haben gesagt, ja, klar, hört sich cool an. Wir sind dabei. Und zwar wird der... das war der Wortlaut. und zwar werden da Spenden für die Deutsche Depressionshilfe gesammelt. Also, coole Sache. Und ja, wir sind dann bei diesem Livestream zwischen 15 und 16:30 Uhr.
Plus, minus vielleicht, je nachdem, was noch an dem Tag passiert.
Genau, und machen eine Live-Aufzeichnung von unserem Podcast, wo ihr dann auch über Social Media oder Chat Fragen stellen könnt. Aber wir haben auch so ein normales Programm vorbereitet und wir werden es auch danach als On-Demand, also auf den üblichen Podcast-Seiten, wo ihr auch unseren Podcast hört, zur Verfügung stellen. Hatte ich das Datum gesagt? Nee, hatte ich nicht. 8.8.
Das Wichtigste.
Also
2020 auch noch, das musst du dazu sagen, Lukas.
2020 natürlich. Ja. Also wenn ihr das hört, nächstes Wochenende. Also wenn ihr es hört, wenn es rauskommt.
Ja.
Ansonsten genaues findet ihr dann wieder bei uns auf den Twitter-Kanälen. Aber wie gesagt, für euch ist es im Prinzip, wenn ihr beim Livestream nicht dabei sein wollt, einfach nochmal eine Extra-Folge. Und wenn ihr beim Livestream dabei sein wollt, schaut da einfach vorbei. Genau. Habe ich jetzt alles gesagt?
Ich hoffe doch.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde, das ist eine schöne Sache.
Ja.
Ja,
gut. Wird auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis, glaube ich. Mit den Live-Elementen müssen wir mal gucken, Lukas. Da bin ich mir nur so sicher.
Ja, genau.
Da will ich nichts versprechen.
Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schreibt uns jetzt schon irgendwelche Fragen. Dann können wir die aus der Retorte dann einfach mal
Fragen, abfeuern. Mal gucken. Dann ich glaube, vielleicht eher sowas Spontanes, je nachdem, was wir dann da besprechen werden. Da müssen wir auch nochmal gucken, Lukas. Gut, dann kommen
wir jetzt. Also wie gesagt, wenn ihr da sehen wollt, wie wir vielleicht auch total versagen, weil unsere Organisation nicht zusammenkommt, dann könnt ihr da auch auf jeden Fall einschalten.
Ja, das Problem ist, weil ich gerade die ganze Zeit nicht weiß, was ich gucken soll oder gucken kann, weil jetzt natürlich auch die letzten 2 Wochen bei mir oder zumindest jetzt so die Zeit ein bisschen ich zurückstecken musste, konnte ich nicht so viel angucken. Mhm. Da muss ich jetzt mal schauen. Aber wir kriegen das schon hin. Wir haben noch eine Woche Zeit. Da kann man zumindest mal noch eine Serie wünschen oder so.
Weil die meisten guten Dinge beginnen mit, wir haben ja noch eine Woche Zeit.
Richtig. Okay, jetzt aber zur versprochenen Summer Season, Lukas.
Genau. Und zwar haben wir da...
Ja, wir fangen erstmal noch schnell mit was an. Und zwar Sachen haben jetzt, die eigentlich in der Spring Season begonnen haben, pausiert haben, sind jetzt weitergegangen. Da werden wir aber jetzt, glaube ich, nicht groß was sagen. Das sind unter anderem Appare Ranman, Shokugeki no Soma Season 5 und Digimon Adventure, das Reboot. Das könnt ihr, glaube ich, alle drei bei der Spring Season 2020 Besprechung hören, was wir dazu gesagt haben, so der Ersteindruck, weil bei den meisten Sachen kam es so eine Folge dazu, darum
ist jetzt nicht was so wichtig. Was mir da spontan noch eingefallen ist, Millionaire Detective geht auch weiter.
Ja, das habe ich ja nicht geguckt.
Ja, nee, das war so eine Sache, wo ich in der Season, in der letzten Season-Besprechung gesagt hatte, ich weiß nicht, ob das was ist, ob das nichts ist, weil da liefen zu dem Zeitpunkt erst 2 Episoden und ich bin richtig gespannt, wie das jetzt weitergeht. Hat sich so ein bisschen, Hype ist vielleicht das falsche Wort, hat sich so ein bisschen die Neugier aufgestaut, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht.
Ja,
naja.
Und ich habe hier noch Fruits Basket stehen, weil es ja die ganze Zeit durchgelaufen ist. Da kann man sich halt den, wie heißt es bei uns, Rückblick oder haben wir Fazit zur Spring Season? Jetzt weiß ich nicht mehr unsere Titel, das ist peinlich eigentlich. Das ist
eine gute Frage.
Ich glaube, Rückblick auf die Spring Season 2020 könnt ihr euch anschauen für Fruits Basket. Und da will ich aber zumindest noch kurz sagen, dass die Episoden seit dem Rückblick richtig stark sind. Also gerade die letzten 2 oder 3, beim einen musste ich sogar wirklich ein bisschen, habe ich Tränen bekommen, kann ich so sagen. Es war schon so echt eine starke Szene, darum jetzt die zweite Hälfte der zweiten Season finde ich richtig, richtig gut. Ja, das will ich kurz gesagt haben, aber das meiste, glaube ich, von dem, was ich zum Ende der Season gesagt hatte, zu Fruits Basket Season 2, zu der ersten Hälfte, ist eigentlich immer noch gleich. Gut, dann haben wir das abgehakt, Lukas.
Ich lasse mich gerade echt hart von der Fliege ablenken, sorry.
Kein Problem.
So, dafür habe ich jetzt so einen kleinen Rant für euch mit am Start.
Okay.
Und zwar, The Misfits of Demon King Academy ist eine Sache, die angelaufen ist, die ich absolut nicht empfehlen kann. Den Rest, wo wir heute drüber sprechen, kann ich empfehlen. Also die Sachen, die ich geguckt habe, wenigstens.
Okay, Lukas, weil ich das ja schon sehe. Okay, mach weiter.
Hä? Ah, das Ding ist ja richtig scheiße.
Oh, Lukas, da bist du, glaube ich, aber auf ganz glattem Eis.
Warum?
Hast du nicht so mal mitbekommen von so, was Community, wie man so schön sagt, davon hält? Bist du also auch so insgesamt die Leute?
Finden die Leute das super krass oder was?
Die finden es geil, weil es halt so unironisch OP-Wischfulfillment ist, weißt du? Also, das ist ja, sag ich mal, schon sehr augenrollend, also, aber eigentlich halt schon so gedacht, sag ich mal.
Ja,
okay. Sag du was dazu.
Es ist halt, es ist eigentlich super cringy, wenn wir mal ehrlich sind. Also jetzt mal, ich bin hier, um meine Meinung zu vertreten, nicht um die von der Allgemeinheit zu vertreten. Wenn ihr die von der Allgemeinheit hören wollt, dann schaut euch die Most Anticipated Sachen bei Anime to You oder so an. Aber ja, ich bin hier für meine Meinung. Und meiner Meinung nach ist das halt einfach so die edgyste und cringigste Wish-Fulfillment, die man sich so vorstellen kann. Weil zum einen der Typ ist absolut, also da brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Show, wo der Hauptcharakter absolut overpowered ist und niemand auch nur die geringste Chance gegen ihn hat. Das ist klar soweit, glaube ich. Als ich das gesehen habe, habe ich gesehen, okay, Studio Silverlink, die machen in der Regel, wenn die so Isekai-Kram machen, haben die in der Regel eine ganz okay Sache am Start. Dann ist es in der Regel nicht ganz furchtbar. Ist es hier übrigens in dem Fall auch nicht. Ich habe, glaube ich, eine 4 gegeben. Es ist nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber ich finde es halt so edgy, cringig, wenn da in der ersten Folge direkt einem ein Wunderkind gegenübergestellt wird, beziehungsweise dem Protagonisten ein Wunderkind gegenübergestellt wird. Und der besiegt den, indem er ihn, glaube ich, 50 Mal oder so umbringt und immer wieder belebt und wartet darauf, dass der aufgibt. Also das ist, Da habe ich mich schon hart weggecringed. Also es tut mir leid.
Aber kannst du das?
Es ist halt auch tatsächlich unironisch. Die meinen das halt ernst. Und deswegen finde ich das, das trifft bei mir halt diesen Cringe-Nerv und ich bin da raus. Das ist nichts für mich.
Okay. Aber findest du wirklich, dass das unironisch, sondern ich habe eher so, mir fehlt gerade das Wort dafür, das hat auch was mit un. Und zwar un, wenn man einfach was durchzieht, weißt du? Wie nennt sich das?
Ja, unapologetic, also so knallhart durchziehen halt.
Ja, dieses, genau. Was aber halt,
die meinen, weil du merkst ja schon, wenn, machen das halt.
Ja, dadurch, dass halt er 50 Mal wiederbelebt und wiedertötet und wiederbelebt und wiedertötet, ist, hat halt doch schon eine Komik dahinter, finde ich. Als ich die Clips nicht gesehen habe.
Zum Beispiel. Ja, aber nicht so, wie es präsentiert wird.
Fandest du? Also ich habe, wie gesagt, die paar Clips, die ich auch gesehen habe, das war schon. Ja, ich habe halt nur so ein paar Clips gesehen. Also ich gucke mir das auch nicht ganz an, weil als ob ich sowas Durchschnittliches für mich, auch wenn die meisten dann sagen, das ist halt besser als der Durchschnitt, das kann ich nachvollziehen, aber das ist trotzdem dann immer noch so eine, vielleicht 5 von 10 oder sowas, da habe ich, oder 6 von 10 vielleicht, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf.
Also habe ich ja schon. Also es ist besser als viele andere Sachen in dem gleichen Bereich, die ich gesehen habe, aber wie gesagt, für mich ist es halt trotzdem nichts, weil es halt einfach, wie gesagt, es wird mir körperlich unangenehm, das zu gucken, weil es einfach so, ich will nicht sagen schlecht ist, aber so cheesy und cringig und edgy, so die ganzen Sachen, die mir eigentlich nicht so gefallen, die mir nicht so Spaß machen, und das halt alles auf einem Haufen und dann nicht so geil geschrieben und die Charaktere sind alle so super klischeehaft. Ja, das ist dann halt was ich mir nicht angucken brauche, also beim besten Willen nicht. Selbst wenn es besser als der Durchschnitt ist, ist es bei einem Genre, wo der Durchschnitt schon eher schlecht ist, und das einfach mit Serie nach Serie nach Serie überhäuft wird, die alle so sind maximal. Naja.
Okay. Also für die Leute, die mal sowas OP, Wish Fulfillment, ist ein Isekai? Ich weiß nicht, ist es ein Isekai? Also es wirkt wie ein Isekai.
Nein, also es ist Isekai-mäßig. Es fühlt sich auf jeden Fall so an mit den ganzen Kräften und mit den Power-Leveln und alles. Also das sind ja so Household Names in Isekai, aber es ist eigentlich so ein Fantasy-Ding, wo dann der Dämonenkönig nach 2000 Jahren wiederkommt.
Okay, also wenn man das auf jeden Fall so kompromisslos durchgezogen haben will, dann kann man sich angucken. Und wenn die meisten Sachen einen schon so langweilen, dann würde ich es vielleicht auch nicht anfangen, weil es hat ja auch einen Grund, wieso ich es gar nicht angefangen habe.
also wenn ihr nicht generell so Wish-Fulfillment und so Power-Fantasies und auch so ein bisschen dieses so düster, dass es schon echt uncool wird. Wenn ihr sowas mögt, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich was für euch. Also ich will auch da gar nicht mir ein Urteil über euch bilden. Ich sag nur, es ist nichts für mich.
Gut, weil jetzt kommen wir nämlich dazu, weil du ja gesagt hast, dass das das Schlimmste ist. Findest du echt Rent a Girlfriend besser? Gut?
Bei Rent a Girlfriend, also ich werde es mir auf jeden Fall weiter angucken, vielleicht auch, weil die Season nicht so viele Sachen hat. Und damit hat es schon mal einen Vorteil gegenüber Demon King Academy, was ich mir nicht weiter angucken werde. Ich verstehe, was du meinst. Für jemand, der viel Romance-Shows guckt, ist das sehr unterdurchschnittlich.
Also, dann fange ich mal an, Lukas.
Ja, dann erklär du erst
mal. Du kannst dich vielleicht noch erinnern. Ich habe ja vor der Season, als es darum ging, was sie so gucken wollen, als sie mal so privat drüber gesprochen haben, gesagt, erstmal natürlich die ganzen Fortsetzungen, die noch gleich alle kommen werden, Leute, keine Sorge. Und dann hast du ja so gesagt, so echt, du willst kein Rent a Girlfriend gucken? Und dann habe ich gesagt, ja, so wie das so alles aussieht, dieses generisch durchschnittliche Harem-Ding, habe ich echt keinen Bock mehr, da würde ich mir wahrscheinlich sogar nochmal eher, wie heißt es, Usaki-chan war, glaube ich, jetzt, gell?
Ja, ich weiß, Usaki-chan.
Ja, würde ich mir, glaube ich, eher das, was noch so ein bisschen Comedy mal, hat.
Ja, Usaki-chan.
Ja, was irgendwie einfach noch, wenn schon irgendwie Comedy ist oder so. Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht eher das. Aber dann,
es hat mich auch gewundert, dass du das geguckt hast, statt Usaki.
Ja, ich habe halt, das sind so Sachen, wo ich mal so warte und was so für Clips kommen danach, nach der ersten Episode oder ersten zwei Episoden vielleicht mal so, je nachdem. Und da habe ich schon, Usagi-chan, also, habe ich schon gemerkt.
Usagi-chan hat mir so ein bisschen,
ja.
Oder ich wollte kurz zu dem Thema noch kurz was sagen.
Ja, kannst du gerne.
Da gab es ja auch dieses Magic Senpai vor 1-2 Seasons.
Mhm.
das hat mich stark an Usagi-chan erinnert und da habe ich gedacht, vielleicht nichts für mich, weil ich fand das damals ja auch schon nicht so gut.
Ja,
das halt aber so zurück zu Rent-A-Girlfriend.
Ja, das ist halt so ein bisschen edgy Comedy, Usagi-chan und so weiter. Und dann habe ich natürlich die Clips abgewartet. Usagi-chan habe ich dann gesagt, okay, gerade Character Design von ihr so mäßig und Gags sind halt ganz nice, aber die kann ich mir auch einfach per Highlight-Clips anschauen. Das ist halt das Ding daran. Und dann aber, was ich gesehen habe, nämlich ein Clip bei Rent-A-Girlfriend ist, und zwar den Clip aus der ersten Episode, als, jetzt muss ich mal gucken, wie sie eigentlich, Chizuru sich so aufregt über Kazuya. Und ich dann gemerkt habe, ach so, Chizuru wird von Aquas Synchronsprecherin gesprochen. Und da kam ja auch so ein bisschen die Aqua halt raus in dem Moment. Und da habe ich dann nämlich auch nochmal in die Kommentare geguckt und dann auch so, oh, von den Girls zumindest die Synchronsprecherin ist ja einmal, wie gesagt, Aquas Synchronsprecherin von Chizuru. Und dann zum Beispiel Mami hat hier Yuki Aoi, also unter anderem hier Tanya.
Das ist ja eine deiner absoluten Favoriten.
Ja, die man halt sehr gut immer raushört und so weiter. Und dann zum Beispiel auch später, was noch dazu kommt, hier Sumi, Takahashi Ri, also jetzt hier Emilia und Megumin und so weiter. Und dann noch hier Toya Manao, wo es eigentlich schon so ein A-Lister-Cast ist. Und da habe ich gesagt, okay, dann gucke ich es mir an. Weil da habe ich schon Bock, aber echt, ach, jetzt, heute Abend kommt ja die neueste Episode, Lukas. Und das ist vielleicht mein Make or Break. Ich weiß nicht, echt, oh, das war so schlimm. Das ist einfach, oh Gott, ich muss jetzt ehrlich sagen, wirklich, die VAs sind wirklich das Beste, weshalb ich mir das angucken sollte, aber echt. Ich habe eigentlich wirklich erst Episode so, ach geil, es spielt in der Universität oder College, das heißt, wir haben keine komischen Highschooler, auch wenn anscheinend welche dazukommen. Ja. Dann halt Aquas VA und so weiter. Auch fand ich eigentlich ganz cool, dass Kazuya halt masturbiert, weil sieht man jetzt auch nicht so oft für so, sag ich mal, eine recht normales, jetzt nicht krass edgy, sondern eher so, wenn mal ein bisschen edgy-mäßig kommt, dann ist schon dieses Romance-Ding, aber.
Ist das überhaupt?
Ja, also wenn also irgendwie
auf die. Würde ich jetzt eher nicht sagen.
Ja, es so sind halt generell. Die Sachen wie, es wird den Ausschnitt geguckt oder die Beine werden ein bisschen länger angesehen, sowas halt. Und okay, dann fand ich persönlich auch so ein bisschen die Character Designs, speziell halt, wenn man jetzt so Mami anguckt, weil blond und grüne Augen fand ich ganz nett oder auch, dass zum Beispiel hier, die dann später dazukommt, wenn ich jetzt so gucke, Ruka, das ist die mit der Schleife, fand ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt mir das Design. Dann natürlich auch das Opening, weil das natürlich wieder von Peggy's ist, was hier Kimi no Se, aber dann natürlich jetzt auch wieder ganz gut ist. Und das fand ich eigentlich alles so in der ersten Episode ganz gut. Aber dann kam halt die zweite Episode, ach Gott, das war die, wo er, oder wo Mami ihn so konfrontiert und ihn halt mega runtermacht und er halt echt einfach nur so, ja, so bin ich halt, und ach nein, ach, das ist ekelhaft, wie kann eine Person so sein? Und dann sehe ich auch noch in den Kommentaren zu Leuten und so weiter, weil natürlich, das ist eine der größten Sachen, wo sich alle drüber beschweren über den Hauptcharakter und dann aber auch so ein paar Mal Leute so, ey, das ist doch eigentlich ganz realistisch und ich so, ihr kennt solche Leute? Was? Ihr kennt solche Leute? Echt? Es gibt wirklich solche Leute in der Welt? Holy moly. Weil ich find's ja gut, wenn so Sachen dargestellt werden, dass Leute kein Selbstvertrauen haben. Oder halt irgendwie, zum Beispiel eher, weil er noch nie Freundin hatte und so weiter. Und ist ja alles okay, weil es gibt, man muss als Person natürlich, wenn man einen Girlfriend einfach mietet, muss man natürlich auch eine bestimmte Art von Person vielleicht auch sein. Aber das ging mir dann schon echt, das war schon ekelhaft. Und dann auch noch die nächste Episode, also die dritte auch noch so echt, was er da so ein bisschen teilweise abzieht, gerade mit dem auch Mami hinterher hecheln. Und da muss ich schon sagen, gibt es wirklich solche Leute, die so hart keine Sozialkompetenz haben? Weil du merkst doch einfach, wie sie einfach sich mega runtermacht und mega ekelhaft ist mit solcher Person. Oder auch die Freunde von Mami müssten sich doch denken so, ey, was ist los mit dir? Das ist voll uncool. Geh weg. Und darum muss ich schon sagen, so echt, ich weiß nicht, ob ich das weiter gucken soll.
Ja, mir geht's eh nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe auch bei der ersten Episode gedacht, hey, es könnte ja echt was werden. Und dann ist dieser Hauptcharakter wirklich auf eine ganz unangenehme Art und Weise, wird er weiterentwickelt. Und also was heißt weiterentwickelt? Der war ja noch nicht richtig eingeführt. Also der wird einem schon vorgestellt als jemand, der ein bisschen, also der kein Selbstvertrauen hat und so ein bisschen, aber dann später, es wird halt wirklich eklig, wie der sich entwickelt und also, ja. Nee.
Und
so, wie gesagt, geht mir eh nicht. Der Hauptcharakter ist wirklich ein großes Minus. Ich mag die beiden, ich mag Chizuru ganz gern. Ja. Aber es war es dann eigentlich auch schon. Ich glaube nicht, dass es die Serie für was weiß ich, wie viele Episoden trägt.
Ja. Und zumindest habe ich auch von Manga-Lesern schon gelesen, dass wirklich man jede Person mindestens auf jeden Fall eine Zeit lang oder so einmal für einen Arc oder sowas hasst, bis auf vielleicht eine, je nachdem, wie man halt drauf ist. Und da dachte ich mir auch schon so, ey, nee, glaube ich nicht. Ich habe überlegt, soll ich es hate-watchen, so wie also Shokugeki oder so? Aber ich weiß es nicht.
Nee, also vor dem Hintergrund wird es dann wahrscheinlich für mich auch gestorben sein.
Es könnte sein.
Also das wusste ich jetzt noch nicht, aber ja. Wenn sich das so entwickelt, dann macht es keinen Sinn, weil dann werde ich das sowieso früher oder später droppen.
Ja. Naja, darum weiß ich nicht. Das sind so die Sachen, weil ich muss ehrlich sagen, wenn das ist das Einzige, neben noch zwei anderen, die jetzt keine Fortsetzung sind, die ich dieses Season angucke, weil sonst ist eigentlich ehrlich alles nur Fortsetzung, ne? Ja, ja, Fortsetzung, ja. Ja. Also oh Gott, ich glaube, nächstes Mal muss ich mich einfach leiten lassen von meiner Intuition, einfach nicht anfangen. Ja. Weil, Lukas, wie sagt man ja. So schön, ich will nichts mehr Mittelmäßiges, ich will nur Gutes. Was? Auch wenn wir natürlich einen Podcast haben, Anime-Podcast.
Ja, für den Anime-Podcast schaut man dann doch vielleicht ein bisschen mehr. Aber zum Beispiel, was ich auch am Anfang irgendwann mal gepostet habe, wenn die Trailer mittlerweile einfach nur noch scheiße aussehen, dann denke ich mir auch, ey, dann muss ich mir das nicht anschauen. Also ich gehe ja, du wahrscheinlich genauso, die Seasonal Charts durch und guck, was es so gibt. Und ich muss halt mittlerweile sagen, wenn die Trailer einen nicht überzeugen und dann im auch bei den Beteiligten sind nur Leute, die bisher nur Kram gemacht haben, was du überhaupt nicht mochtest, dann musst du es halt auch nicht anfangen, also auch für den Podcast nicht. Also so ist zumindest mein Punkt im Moment.
Ja, ja. Gut, dann kommen wir zur ersten Fortsetzung, Lukas.
Genau, No Guns Live Staffel 2. Hast du die Folge 4 schon geguckt?
Ach stimmt, die ist gestern Abend gelaufen, dann nein.
Okay, gut. Ja. Dann werde ich mal nichts spoilern.
Okay.
Aber ich muss sagen, der Arc, der im Moment läuft, den hätte ich gerne noch in Staffel 1 gehabt.
Ja.
Weil dann wäre ich ein bisschen krasser in die Staffel 2 gehuckt worden. Das hätte mir, glaube ich, mehr Bock gemacht. Als einfach nur diesen Speicherstick, den die da haben.
Ja, es war am Schluss diese letzten
für die zweite Staffel.
Zwei Episoden, wo es so alles, so die Spannung raus war, weil genau. Es dieses bisschen Detektivding mit Geistern, genau. Anführungsstrichen, ja. Nee.
Was natürlich die Überleitung in diesen aktuellen großen Arc ist, was man aber so in der Hälfte abgebrochen hat. Also ich hätte durchaus gern noch mehr gehabt am Ende von der ersten Staffel. Jetzt ist es halt so und ich muss sagen, ich habe richtig Bock wieder auf diese zweite Staffel. Ich habe Bock auf Chuzo, den
Gunheld,
was weiß ich, den Revolverheld.
Okay, Lukas, jetzt hör mal bitte auf mit dem Wortspiel.
ja.
Ja, er ist ein Held und er ist ein Revolver, also Revolverheld.
Ja, ja. Also auf den habe ich schon wieder richtig Bock, weil es ist halt einfach so dieser Hardboiled Detective mit halt einem Revolverkopf. Ist halt cool. Und auch, dass jetzt Mary nochmal ein bisschen in den Fokus kommt mit ihrer Background-Story, mag ich auch echt gern. Und ja, ich kann eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ich liebe einfach fucking Cyberpunk-Anime. Ich liebe so Noir-Hardboiled-Detective-Atmosphäre. Und ich liebe es, wie es dort zusammengesetzt ist. Und es ist einfach, als wäre es für mich gemacht. Das ist ein bisschen lustig mit diesen Character-Designs, wo die Leute auf einmal einen Revolver als Gesicht haben. Aber es ist halt cool. Also, habe ich Bock drauf.
Ja, Und ist natürlich auch ein bisschen immer so, ich will nicht gruselig sagen, aber ein bisschen grotesk ja manchmal. Und ja, stimmt. Ich glaube wirklich das meiste, was man auch zur ersten Staffel sagen kann, ist jetzt für jetzt die zweite Staffel mehr oder weniger das Gleiche. Ich fand jetzt auch zumindest den Arc am Anfang, also die ersten drei Episoden, die ich bis jetzt gesehen habe, weil die vierte ich noch nicht gesehen habe, auf jeden Fall interessanter als das Ende der zweiten Staffel und auch, glaube ich, jetzt muss ich kurz zurück überlegen, ich glaube so das meiste von der ersten Staffel. Und für mich war halt so, ich würde jetzt sagen, No Guns Live, guter Anime, sage ich mal so. Jetzt nicht überragend, aber auch nicht irgendwie so komplett schlecht irgendwas ausfallen, sondern halt gut irgendwie zum Gucken.
Und also ich hatte bei der ersten Staffel immer...
Ja, also es war jetzt nicht, wo ich gesagt habe...
bei der ersten Staffel...
Ja.
Mach du es.
Aber es ist jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, okay, dann gucke ich das jetzt halt, oder geil, jetzt habe ich richtig Bock drauf, sondern... Meistens, weil es auch am gleichen Tag wie was anderes gelaufen ist, das ist einfach dann der zweite Anime, den ich danach so danach noch so gucke. Also die Folge noch danach. Ja.
Also zur ersten Staffel, da hatte ich das Gefühl, das ist halt einfach irgendwie Setup für eine andere große Geschichte. Und durch das, dass die jetzt halt kommt, ja, habe ich mehr Bock drauf als, ja, als auf einige andere Sachen, die diese Season laufen. Und wie gesagt, es kommt halt im Moment so alles ins Rollen. Ich glaube, die finden da ein gutes Pacing im Moment. Und ja, ich habe Bock.
Was ich noch sagen will, und zwar das Ending. Ich habe dir mal, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich geschrieben habe, dass ich hart laut Lust auch lachen musste. Weil erstmal das Ending von der ersten Staffel war ja auch was Besonderes, das hatten wir auch im Podcast besprochen, dass das diese ganz schlechten PS2-CGI-Sequenz-Charaktermodelle hatte im Ending. Das haben sie jetzt ein bisschen behoben, weil dieses Mal, das haben wir gleich, stimmt, das haben wir jetzt nur in der ersten Staffel erwähnt, aber es wird immer noch der Anime auch mit der Unreal Engine für die Hintergründe und so weiter, Kamerafahrten verwendet. Und sie haben jetzt das Ending
auch... Muss ich übrigens auch sagen, es funktioniert richtig gut.
Ja, und im Ending haben sie jetzt anscheinend die Unreal Engine 4 benutzt, um halt dieses Ending zu machen. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Videospiel-Cutscene. Eine gute Videospiel-Cutscene. Und weshalb ich lachen musste, weil... Also es kämpfen halt Juzo gegen halt noch einen anderen Revolver-Typen. Und dann kommt auf jeden Fall mal so eine Szene, wo... ich weiß nicht, wie sie heißt. Es ist diese... blau-lipprige, wo sie so hin und her springt und wo ihre Brüste so ein bisschen boingsen. Und das sollte, glaube ich, so ein bisschen sein, diese, wie nennt sich das denn, diese Lichtschriftplakate, weißt du, was ich meine? In zum Beispiel Rot-
Neon-Installationen.
Richtig, sowas. Wo halt, sage ich mal, so drei Frames sind, die dann eine Bewegung darstellen, nehmen halt diese beleuchtet werden. Aber natürlich, weil wir in der Zukunft sind, ist es eigentlich ein Hologramm. Und sie kämpfen auf einmal so und auf einmal, ich musste so lachen. Und zwar erstmal, man sieht halt auch so ein Hologramm, was halt twerkt, was halt nach oben geht und dann sieht man, dass es halt Mary war. Und in diesem Moment musste ich so hart lachen, weil es so uncharakteristisch für diesen Charakter war.
Ja.
Ich musste wirklich, ich musste kurz pausieren, weil ich vor Lachen nicht mehr konnte und ich dieses eigentlich Ending nochmal angucken wollte und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch recht attraktiv, kann ich jetzt auch so sagen, aber ich fand es einfach in diesem Moment so lustig. Ich konnte wirklich nicht mehr vor lachen. Ich habe ein bisschen auch Tränen gelacht, weil es einfach, ich weiß nicht wieso, aber das war so uncharakteristisch und das war das Highlight, glaube ich, für mich bis jetzt bei No Guns Live. Und ja, zwischendrin kommt auch noch eine Szene, wo sie auch noch mal ihren Hintern irgendwie so ein bisschen, ich weiß, kann das nicht beschreiben, was sie macht, aber ich fand es schon sehr, sehr lustig, weil es echt sehr uncharakteristisch für diesen Charakter so, was er bis jetzt so kannte, sage ich mal. Ja.
Gut, ja,
das war
da dir recht.
Noch ganz live, oder willst du noch irgendwas dazu sagen?
Nee, passt eigentlich.
Das war wirklich so, okay. Gut, Lukas, dann, da siehst du schon die tollen Abkürzungen.
Ja, ich sehe schon.
S-A-O-A-W-O-U, Part 2. Natürlich geht es um Sword Art Online.
Mit so vielen Vokalen könnte man es doch fast aussprechen, oder?
Ja. SAO, Sword Art Online, Alicization, World of Underworld, Part 2. Und zwar, eigentlich haben sie ja gedacht, dass World of Underworld, nee, warte kurz, ist doch World of Underworld, oder bin ich jetzt gerade falsch?
War of Underworld.
War of Underworld, sorry. War of Underworld. Und das sollte eigentlich am Stück ausgestrahlt werden, aber es gab Produktionsschwierigkeiten. Es hat noch nicht mal was mit Corona zu tun, sondern einfach, weil die ganzen Leute dahinter hart wo war ich gerade? Ach genau, weil ich habe gerade was geöffnet, sorry.
Weil die Leute überarbeitet waren.
Genau, hart überarbeitet waren und das alles nicht so ganz hinbekommen haben, wie sie wollten. Dann kam natürlich Corona auch noch in den Weg, das heißt, die Splitcore musste auch nochmal verschoben werden. Und jetzt sind wir endlich bei unseren letzten 11 Episoden, die wir haben. Und das ist halt von diesem Arc das aller, der Rest, der jetzt noch gemacht werden musste. Ja, was soll ich sagen? Also, jetzt beginnt die Action, sag ich mal so. Also, das Ende jetzt von Underworld Part 2 war jetzt, sag ich mal so, wo jetzt die großen Endkämpfe kommen. Das heißt, man hat jetzt mehr oder weniger die ganze Zeit Kämpfe in World of Underworld, War of Underworld Part 2. Und was natürlich dann jetzt der ersten Episode wieder das Ding war, war natürlich dann die unglaublich überraschende, mehr oder weniger Rape-Scene, sag ich mal so, wo wir natürlich Sexual Assault und keine Ahnung was dabei war, wo sich die meisten so denken,
ja, das ist aber typisch Sword Art Online, weil man kann ja keinen Antagonisten irgendwie definieren, der nicht mindestens auch noch ein Vergewaltiger ist.
Ja, da muss ich auch sagen, also auch noch für die Leute, keine Ahnung, wollen wir kurz dann noch einen Übersprungungslink machen für die Leute, die jetzt nicht was beschrieben haben wollen oder so, können wir glaube ich machen.
Können wir machen,
ja. Weil ich muss auch sagen, dass viel, glaube ich, nicht an, also da muss man auch Riki Kawahara, glaube ich, so ein bisschen in Schutz nehmen, weil vieles, wo jetzt auch so...
Echt?
Ja.
Den muss man auch mal in Schutz nehmen.
Ja, weil viele natürlich sagen, so, dass es an ihm liegt, dass, oder weil er natürlich der Light Novel Autor ist, dass es an ihm liegt,
man
dass
halt so eine Scheiße reinkommt. Man muss ja sagen, er hat auch eine Geschichte davon, ne? Also es ist nicht, als hätte er es das erste Mal gemacht.
Ja, aber zumindest auch, muss man halt erstmal sagen, dass natürlich das Produktionsteam liegt natürlich daran, die könnten auch einfach sagen, nee, wir adaptieren es nicht. Das ist erstmal das Erste, was sie machen können. Und dann können sie sich auch schon mal dagegen entscheiden, dass wir das jetzt nicht erstmal länger machen und auch nicht irgendwie detaillierter oder so. Weil das war schon in der ersten, im ersten Alicization, das war glaube ich, war das Staffel... Part 1, glaube ich, von Alicization. Das war jetzt also ganz am Anfang des ersten 12 Episoden, ganz am Anfang von Alicization, wo ja auch diese Vergewaltigungsszene von den zwei war das Nobility, ich glaube sowas, auf jeden Fall, wo auch, sage ich mal, extra draufgehalten wurde und auch noch so ein bisschen Comedy mit reingemacht wurde, wo man sich auch so denkt, ey, sie sagen danach, sie wollten es halt, diese Situation möglichst schrecklich so darstellen, dass wir halt die Bösewichte halt als böse sehen, aber dann so dieses, ich glaube, du kennst nämlich so einen edgy Humor, wenn man so reinspringt, dieses Froschspringen, kennst du, glaube ich, oder? Ist so typischer Animationsstil, ja, sowas.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, wo halt
kurz so, nachdenken, aber
ja, könnten, glaube ich, die meisten wissen, als wenn man, keine Ahnung, halt Brustschwimmen macht, aber halt, sage ich mal, so springt und dann halt die Arme vorne, wie man halt irgendwo reintauchen will und halt die Beine hinten zusammen, wie halt ein Frosch. Was halt dann irgendwie da mäßig auch auf Comedy so gezeigt wurde. Und hier ist halt das Problem für mich erstmal, dass das halt in der Light Novel eher so ein bisschen war. Es ging halt darum, weil es eher so Tentacle-Porn mäßig. Liefer kommt halt an oder kommt halt in jetzt diese Welt rein. Und einer der Bösewichte, da ist halt noch so ein Ork oder sowas, wo jetzt dann mehr oder weniger der letzte Ork noch so übrig geblieben ist aus der letzten Staffel. Und sie unterhalten sich halt so, ne? Und er ist ja eigentlich so ein bisschen böse, aber er ist, sag ich mal so, auf der Seite, der vielleicht noch eigentlich gutes Herz hat, keine Ahnung, bla bla. Und die böse Magierin, die halt mehr oder weniger diesen Ork-Genozid in der letzten Season gemacht hat, musst du nicht verstehen, Lukas, will ich mal kurz nur sagen. Ist halt noch ist als böser Schatten übrig geblieben und mit zu Tentakeln greift sie halt dann Liefer an, um ihre Lebensenergie abzusaugen, damit sie wieder ihren Körper kriegt, sag ich mal so. Und halt in der Light Novel ist eher so, dass halt sie mit halt Schlangen, wie man es halt so kennt, so Dunkelschlangen und so weiter, sie halt angreift oder halt beißt oder so. Und das Produktionsteam hat halt eine schon längere Sequenz gemacht, wie halt die Tentakel sie halt, wie man in einer Edgy- oder Porn-Serie das halt so kennt, so umschlingt und halt so das und das macht. Und da habe ich auch so gesagt, so, muss es sein, so augenrollend. Aber wo ich dann wirklich einen Ticken auch wütend war, weil ich wusste, das war garantiert nicht ein Light Novel und es war einfach dieses scheiß Produktionsteam. Und zwar gab es so eine Szene dann, wo sie halt diesen Tentakel vor, ich weiß nicht, kann ich auch ein Bild zeigen, wie sie aussieht, liefer, weil sie hat halt auch so ein bisschen einen anderen Skin. Aber nee, kann ich glaube ich nicht zeigen. Und zwar hat sie so ein, wie nennt man das in Deutsch, so ein Loincloth, also wo halt so vor...
So ein Lendenschurz.
Genau, so ein bisschen Lendenschurz, aber halt so einen vertikalen, sag ich mal so, der halt so von der Brust so runtergeht. Du weißt ungefähr, was ich meine, wenn es um Fantasy geht. Und ja. Ne, sie ist halt natürlich wegen den Tentakeln und so weiter, ist sie halt horizontal und so weiter. Und der Tentakel ist halt dann, oder so ein Tentakel ist dann auf der Höhe, wo halt Geschlechtsorgan, also Vagina ist. Und es wird halt so geschnitten, dass es anscheinend so zeigen sollte, dass dieser Tentakel halt sie penetriert. Wo ich mir auch so denke, so, ist es euer fucking Ernst? Das ist so hart unnötig, weil ich auch diese ganze Szene einfach so scheiße fand, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ihr müsst mir nicht tausendfach zeigen, dass Liefer nichts drauf hat, weil Liefer soll ein bisschen was drauf haben, weil die könnten, hätten die Szene auch so geil umschreiben können, dass, weil sie haben auch noch so einen dummen Grund, weil Liefer jetzt natürlich die Leute nicht töten will, die Bösen, weil sie sind ja eigentlich Menschen, sie hat ja noch nie Menschen getötet und so weiter. Und das haben sie auch so in einem kleinen Gedanken, so ein bisschen, wo man sich, okay, anscheinend meinen sie das, aber das finde ich jetzt nicht so wirklich überzeugend oder so. Und erst wenn dann also natürlich...
Sie war doch in...
Nein.
Sie war doch in Sword Art Online eigentlich nein. relativ kompetent, oder?
Ach so, also du meinst ja vorher.
Zumindest im allerersten, im zweiten Teil von der ersten
Staffel. Ja, ich finde es immer so ein bisschen, weil natürlich immer Kirito dabei ist, der anscheinend viel, viel besser auf einmal ist und so weiter, fand ich sie immer so mäßig kompetent. Aber das wäre nochmal eine geile Szene gewesen, wo man zeigt, dass sie halt einfach eine geilste Spielerin ist. Aber nee. Ja. Gut, und ja, das war halt schon mal...
Ich muss aber auch sagen, also tut mir leid, so wie du das jetzt beschrieben hast, ist das so ein absolutes No-Go.
Ja,
das also ist auch so ein super ernsthaftes Thema, wo auch viele Leute in der echten Welt drunter leiden müssen, dann so für Comedy auszuspielen, das ist ja mal unterste Schublade.
Ja, manchmal Comedy ist einfach so eher so fetischmäßig. Und
ja, aber
für mich wäre das...
Das, was du ja gesagt hast, dass dann ja auch noch so ein Comedy-Element reingekommen
ist. Nee, das war also, bei, zumindest zentakelmäßig war nicht.
Vorher.
Das war nur vorher, ach wo so man schon wusste, dass die Leute anscheinend nicht mit irgendwie Sexual Assault irgendwie umgehen können. Weiß ich aber...
Ach so, tut mir leid. Ja. Also, ich habe ganz vergessen, dass das ja mehr als eine Vergewaltigungsszene hat.
Aber was ich halt besonders schlimm fand, ist, weil diese Szene war halt dann schon einen Ticken länger und sie haben da halt noch eine Szene raus, mehr oder weniger gekürzt oder rausgeschnitten, wo halt dann Asuna mega cool halt in der Novel kämpft oder so. Und da muss ich dann echt sagen, ey Leute, falsche Prio einfach. Das ist mir egal, ob da manche sagen, so ja, sowas kann man zeigen oder finde ich eigentlich jetzt okay, weil zeigt ja, dass es böse ist und so weiter, ist jetzt vielleicht öfters mal gewesen, aber ich habe jetzt nicht so groß Problem damit. Aber da finde ich, muss ich dann echt sagen, ey Leute, gerade auch, weil ich muss dann auch sagen, dass in der zweiten Episode haben die, ich weiß nicht, was mit dem Pacing los ist, da werden wir nicht später drauf eingehen, bei einer Serie, wo ich einfach sagen muss, dass sie es einfach perfekt machen. Und zwar in der zweiten Folge am Schluss kommt dann so mehr oder weniger ein geiler Moment, wo dann jetzt, ohne spoilern zu wollen oder so, wo jetzt auf jeden Fall ein Hype-Moment gewesen wäre, wo jetzt dann, wenn es weitergegangen wäre und sie gekämpft hätten, wäre halt richtig geil gewesen. Und sie haben halt diesen Hype-Moment komplett zerstört, indem sie halt gezweiteilt haben auf das Ende und den Anfang vom nächsten Mal. Wo ich auch so dachte, entweder ganz oder nicht. Ich verstehe zwar mit Cliffhanger, aber das passt da von diesem Pacing nicht so gut. Und halt, wie gesagt, das hat mich halt aufgeregt, dass sie halt eine geile Szene, weil Asuna hat bis jetzt immer mal so, okay, ich zerstöre mal so ein, zwei, Anführungsstrichen, NPC-Gegner. Dann kommen jetzt meine Freunde dazu und machen irgendwas oder sprechen mit mir, dann nächste Folge, wenn sie wieder eine Szene hat, dann wieder so zwei normale Typen, dann kommt wieder ein bisschen Story, aber sie hat noch nicht richtig einen geilen Kampf gehabt und dass man halt so eine coole Szene aus der Novel halt mit sowas dann einfach vertauscht, sag ich mal, von einem Prio oder so, das hat mich schon ein bisschen, hat mir wehgetan, Aber dafür gab es ja dann, habe ich dir ja sogar auch geschickt, in der zweiten Folge den richtig geilen Kampf. Und da muss man halt echt einfach sagen, dass Sword Art Online halt einfach von Produktionsteam schon, ja, geile Leute einfach abbekommen hat. So muss man es einfach sagen. Also dafür, dass die sich so hart einen abracken, dass sie auch sagen irgendwie auf Twitter, hey, ich kann es nicht mehr, mir geht alles so schlecht. Das Ergebnis hat sich aber dafür zumindest gelohnt. Also da können sie zumindest da stolz drauf sein, auch wenn sie natürlich vielleicht lebensmäßig Sachen zurückstecken mussten, wo man sagen würde, ey Leute, erholt euch lieber, als das zu tun. Aber dieser Kampf war schon echt nice. Den hast du ja zumindest auch gesehen, oder?
Ja, den habe ich gesehen. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, Sword Art Online vor dem Hintergrund, wie das entsteht und verschiedene Sachen in der Geschichte, wo wir ja auch schon gerade drüber gesprochen haben und verschiedene, das geht mir einfach mittlerweile total am Arsch vorbei, weil ich finde es halt auch einfach nicht gut. Also nichts davon, was da überhaupt irgendwie passiert, finde ich gut. Möchte ich da eigentlich auch nicht so wirklich viel drüber reden, deswegen habe ich mich jetzt auch so ein bisschen zurückgehalten
und ja, ist ja kein Problem.
Hab dich mal erzählen lassen. Deswegen, ja, die Kampfszene ist zwar okay, aber dass man sich dafür überarbeiten muss, muss man nicht.
Ja. Also nochmal Shoutout an Kentaro Waki und Yoshihiro, oder? Ja, Yoshihiro Kano. Das waren die, die mehr oder weniger dann größtenteils dafür zuständig waren für diese Szene. Und bis jetzt dann der Rest so war okay. Und auch was man schon in der, sag ich mal, Preview gesehen hatte, finde ich auch gut. Und speziell finde ich eigentlich ganz cool die Character Designs, die Character Designs von den Leuten, die neue Skins in der neuen Welt bekommen haben, sind ganz nice. Ja, die sind schön, nämlich farbprächtig. Passt natürlich sehr gut zum Animationsstil, der ja auch so mit Shading und so weiter und jetzt Partikeleffekten arbeitet darum. Das gefällt ganz gut. Ja, mal sehen, was noch so einen erwartet dann am Ende der Season. Gut, dann, was haben wir denn jetzt noch?
Ich schätze mal, dass wir Sword Art Online auch nicht so schnell loswerden, dass da auch demnächst noch einiges auf uns zukommt.
Ja, es gibt ja noch ein bisschen, was man theoretisch adaptieren kann.
Dann, was auf jeden Fall im Moment auf uns zukommt, ist God of High School.
Ja, das gucke ich auch eigentlich nur wegen Kampf, oder wegen den Kämpfen, Kampfanimationen. Da muss ich auch sagen, zum Beispiel jetzt die letzte Episode hat mir dann gezeigt, so, ja, ich gucke wirklich nur wegen den Kämpfen.
Ja, mir geht's haargenau genauso. Die Kampfanimationen gehören zu mit dem stärksten, was ich je gesehen habe. Die Geschichte gehört zu einer der schwächsten, die ich je gesehen habe. Also die haben so ein paar Themen irgendwie entwickelt, die wollen sie dann auch schnell wieder loswerden, keine Ahnung warum.
Ja.
Die sind auch ein bisschen durch dieses Tournament geskippt, was auch ganz okay war, weil, sind wir mal ehrlich, wir haben bisher, glaube ich, 4 Charaktere so richtig vorgestellt bekommen. Und wenn halt nicht einer von denen kämpft, das ist eigentlich voll egal, was da gerade passiert. Entsprechend, ja, Kampfanimation top, Rest eher so meh. Nicht so schlecht, dass es sich nicht lohnt reinzuschauen. Achso, was ich ganz cool finde, ist, dass der Ring, also es geht um Martial Arts Turnier, falls es nicht aus dem Kontext klar geworden ist, dieser Ring hat einfach Werbung von Crunchyroll und von Webtoons drauf. Das finde ich ganz nett.
Ja, was ich mich gefragt habe, ob nur ich so empfunden hat, fandest du von den Hauptcharakteren bis jetzt auf, also unseren erwachsenen Taichi und sie, dass die irgendwie die Stimme nicht so ganz passen? Ich weiß nicht wieso. Ich fand irgendwie...
Von wem meinst du jetzt? Von
vom erwachsenen Taichi und... Verstehst du eigentlich, was ich damit meine, vom erwachsenen Tai? Weil er sieht schon ein bisschen aus wie Tai aus Digimon.
Ach so, du meinst den Chin, ja jetzt verstehe ich es, ja.
Ja. Und sie, dass ich fand irgendwie die Stimmen von ihnen am Anfang so ein bisschen so, meh, okay.
Also, weiß nicht, irgendwie passt also nicht von so ganz. Ihr, von Yu finde ich die Stimme auch eher unpassend, da gebe ich dir recht. Von Chin finde ich es okay. Also das ist mir noch nicht negativ aufgefallen. Ansonsten, ja, also ich finde auch, die hätte man vielleicht anders casten können.
Ja.
Naja. Nicht, dass das eine schlechte VA wäre, aber vielleicht ein bisschen falsch gecastet.
Ja, sonst halt alles so schonmäßig, ja, ich will gegen einen Stärkeren kämpfen und halt vielleicht nochmal hier, da ist irgendwas. Aber wie gesagt, für mich war dann jetzt die letzte Episode, ich weiß nicht, war das vierte Episode, ich glaube, ne?
Ja.
War so ein bisschen okay. Ich verstehe jetzt dann, wie viel oder wie ihr die Story machen wollt. Und das ist mir auch egal. Ich bin nur beim Kämpfen dann dabei. Und
ja, das ja, ist halt ist so eine Mischung aus. Das ist halt so eine Mischung aus schon Tournament Arc und Power Fantasy. Wo man dazu sagen muss, ich hatte die ganze Zeit. Also, ich finde es gut, dass du es ähnlich siehst wie ich, dass die Story so eher meh ist. Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, kommt mir das gerade nur so vor, weil ich gerade nebenbei mit dem Dark Tournament Arc von Yu Yu Hakusho eine der ja am meisten empfohlenen Tournament Arcs mir angucke. Aber gut, wenn es dir genauso geht, dann ist es nicht nur relativ schlecht, sondern auch absolut schlecht. Also nicht schlecht. Ich glaube, es wird klar, was ich meine. Dass das jetzt nicht durch was anderes, was ich gerade gucke, in den Schatten gestellt wird, sondern.
Ja, naja. Da muss man, glaube ich, echt
nicht
so viel
sagen, oder? Nee, man kann halt nicht so viel sagen. Es ist halt alles optischer Natur, was die Serie drauf hat. Und da hat die ganz schön was auf dem Kasten, so dass es sich lohnt, sich da durchzuschauen. Deswegen, ja, wollen wir einfach weitergehen zur nächsten Serie.
Ja, Mann, weil da, das ist, ich weiß nicht, ob ich das letzte Season ja schon gesagt habe, als dann zum Rückblick darauf ging. Und zwar, Fire Force Season 2 hat ja angefangen und ich hatte auf jeden Fall beim Rückblick gesagt, dass mir dann die zweite Hälfte, speziell der letzte Arc, wo ja die ganze Action dabei ist, richtig, richtig gut gefallen hat. Also das hat mir richtig Spaß gemacht und das war dann so ein Anime, wo ich mich wirklich pro Woche mal drauf gefreut habe. Und das ist jetzt eigentlich immer noch so geblieben, fand ich. Jetzt so.
Ja.
Auch wenn es natürlich ein bisschen langsamer angefangen hat. Aber wir sind jetzt natürlich jetzt gerade wieder ein bisschen in der Action. Und es macht Spaß, weil wir haben jetzt natürlich auch so ein bisschen vom Storymäßigen und so weiter, was da jetzt so kommt und so. Und das macht echt Spaß, wie das dann so alles weitergeht.
Also ich gebe dir recht, Fire Force musste am Anfang ein wenig aufwärmen.
Ich hab's vorhin gesagt.
Verdammt, ich hätte nicht denken sollen, okay, in der Pause für den dummen Kommentar, für den dummen Spruch gerade, denke ich mir aus, was ich weiter sagen soll, sondern ich hätte mir. Also, Fire Force ist cool.
Ja.
nee, also, ich bin da voll bei dir. Die erste Staffel hatte am Anfang so seine Längen. Mittlerweile haben wir ein ordentliches Tempo. Man findet andauernd was Neues raus. Und die Kämpfe sind cool, die Charaktere sind cool. Es ist ja jetzt auch ein neuer Charakter eingeführt worden. Wie hieß sie nochmal?
Muss ich gucken, aber ja, ich muss auch sagen.
Ich finde es gerade nicht. Die auch von ihrer Motivation ein bisschen nicht aus dem bekannten Muster, ich bin entweder gut oder ich bin böse, rausfällt, sondern jetzt eher so ein bisschen sagt, hey, ich will eigentlich mich keinem von euch beiden anschließen. Ich bin weder gut noch böse, ich will mein eigenes Ding machen.
Ja, das gefällt mir auch richtig gut. Da habe ich richtig Bock drauf.
Wie gesagt,
Inka heißt
das. Das war halt vorher so eine Schwäche von Fire Force, dass die ziemlich klar in gut und böse unterteilt waren. Und wenn jemand Gutes was Böses gemacht hat, dann ist kurz danach auch aufgefallen, okay, der war eigentlich ein Verräter oder okay, der war eigentlich irgendwie von dem Bösen kontrolliert oder sowas. Dementsprechend, das ist, glaube ich, was die Sache nochmal ein bisschen aufbricht und was dann, glaube ich, im weiteren Verlauf der Serie noch ein bisschen für Drama sorgt und da bin ich voll dabei.
Ja, was, glaube ich, man trotzdem vielleicht ein bisschen mit klarkommen muss, ist so ein bisschen der Humor, gerade zum Beispiel, weil es war ja am Anfang das mit dem Feuerwehrkalender, da natürlich...
Ja gut, ich dachte aber, das ist eher so eine Überleitung gewesen.
Ja, aber dass es trotzdem drin vorkommt. Ob das jetzt dann, ob man das überhaupt hat. Tamaki halt dann natürlich.
Ich fand es nämlich ehrlich gesagt fair, diesen Feuerwehrkalender zu machen, durch dass das die ganze Zeit eben diese Tamaki-Nummer läuft. Und als sie dann direkt wieder in Folge 2 oder in Folge 3 nur in Unterwäsche da stand, habe ich schon wieder gedacht, ah, okay, jetzt weiß ich, was mich an Fire Force gestört hat.
Ja, oder dass halt der eine Leiter so ein bisschen masochistisch dann veranlagt war. Muss man halt, weiß ja, man halt nicht, ob dann das einem als Humor so gefällt, aber das ist natürlich immer.
Hast du das irgendwie. Was? Also ich habe das irgendwie nicht mit Fetisch in Verbindung gebracht. Ich dachte, das. Ja, jetzt wo du es sagst.
Lukas? Okay.
Ja, ja. Ja, ich
schaust dir so viel Edgy an, wie man merkt. Nein. Naja, das sind halt so höchstens die Sachen, wo man vielleicht sagen könnte, okay, wenn das nicht dein Ding ist, dann könnte es einem stören, aber der Rest, gerade Animationen und so weiter, haut das halt komplett raus, weil gerade zum Beispiel in der letzten Episode, mit wo sie durch zum Beispiel durch die Wände und so weiter knallen und sowas halt so Einstellungen sind, mega geil einfach.
Ja, also animationstechnisch ist das auch ganz vorne mit dabei und die Story bietet hier halt auch deutlich mehr Tiefe als bei sowas wie God of High School. Deswegen ist das für mich eigentlich auch so der Action-Anime, wo ich mich am meisten drauf. Abgesehen von dem, was als nächstes.
Gut, dann. Der vielleicht neben God of High School einzige Anime, der keine Fortsetzung ist, diese Season, den ich weiterschauen werde. Der ein Original-Anime ist vom Regisseur unter anderem von Mob Psycho 100. Und zwar Die Kadets. Was sagst du denn zum Simuldub, Lukas, den es anscheinend in Deutschland gibt?
Was, wir haben in Deutschland einen Simuldub?
Ja.
Ich guck's immer nur subbed. Nee, keine Ahnung, hab ich mich noch nicht so beschäftigt. Ich lese Untertitel fleißig.
Okay, aber sag was zur Geschichte von Dekadenz. Oder ich weiß nicht, willst du spoilern? Weil du hast schon, schon auf Twitter gespoilert. Also wo ich dachte, ja, okay, willst du wirklich sagen? Soll ich was sagen? So, Lukas, was soll die Scheiße? Nimm dir den Tweet runter.
Ganz ehrlich, ich finde, wenn man zum Anfang von Episode 2 was sagt, ist das noch voll fair. Also, irgendwo muss man ja die Serie auch verkaufen.
Ja, die kann man mit der ersten Episode verkaufen. Weil, selbst wenn du die erste Episode verkaufst, finde ich eigentlich so bis jetzt eigentlich ganz okay. Dann kann man sagen, okay, dann
gibt's. Ich fand, das war jetzt kein
Wir sagen es so.
Oder so, aber okay.
Wir erklären gleich, was in der ersten Episode, was so das Setting macht. Dann sagen wir, okay, ihr könnt jetzt überspringen, wenn ihr wollt, dann sagen wir nämlich, was am Anfang der zweiten Episode passiert, aber wir würden immer empfehlen, wenn ihr diese Serie anfangen wollt und gucken wollt, ob es was für euch ist, dann auf jeden Fall die erste Folge und noch den Anfang der zweiten oder am besten auch die ganze zweite.
Also ich würde aber sagen, es ist extrem schwer, über die Serie zu reden.
Was? Natürlich nicht, Lukas.
Wenn man nicht diesen Spoilerteil noch mit rein.
Okay, dann mach es einfach. Okay, Lukas. Also, es geht in der Postapokalypse um die mobile Festung Dekadenz, wo der Rest der Menschheit ist. Und die müssen gegen Gadols kämpfen. Das sind so komische Viecher, die, wenn sie irgendwie angegriffen werden, machen sie so Magnetfelder um sich rum. Und um gegen sie zu kämpfen, haben dann die Menschheit oder sowas solche tollen Magnetkugeln oder so, womit sie dann auf dem Magnetfeld schweben können, um halt von diesen Gadols oder sowas Material zu kriegen, was halt so Oxydyzyn oder sowas, keine Ahnung.
Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie das 3D-Manöver-Gear von Attack on Titan. Also
genau,
so
sieht es optisch teilweise
aus, so wie die da rumfliegen. Ich finde es ein bisschen cooler.
Findest du gerade mit den Brillen und diesen. Nee, ich finde es uncooler.
Ja. Gehören die Brillen zur Standardausrüstung? Weil die finde ich auch ein bisschen uncool.
Ja, wir haben dann, da muss ich nochmal kurz gucken, wie ihr Name nochmal ist. Natsumi, gell?
Natsume.
Ja, Natsume. Dann haben wir unseren Hauptcharakter.
So ein guter Hauptcharakter.
Ja, Natsume, die halt Tanker ist, das heißt, sie darf halt nicht Tankerin sein, sie darf nicht Kämpferin sein, sondern ist halt irgendwie zuständig, um irgendwas in der, also für die Allgemeinheit irgendwas in der Festung zu machen. Sie ist dann halt irgendwie Panzerungswisch. Operatorin. Also sie putzt einfach den Panzer draußen oder zumindest den Schmutz, der sich da ansammelt, an Toten, Galos oder keine Ahnung was.
Genau, und an sonstigen Scheiß, was sie da so anfliegt.
Genau. Ja. Und dann geht es natürlich ein bisschen darum, weil wir haben am Anfang schon gesehen, in der ersten Szene ist nämlich ihr Vater, weil man kriegt so ein bisschen mit, weil sie hat halt ihren Arm verloren. Und zwar hat sie sich mal mitgeschlichen, weil ihr Vater war halt so ein Kämpfer, der halt an der Front gekämpft hatte, was halt nicht so viele von den Tankern halt können. Und sie haben da irgendwas am Anfang entdeckt, vielleicht was halt mit der Menschheit passiert ist oder so. Und währenddessen hat sich Natsume anscheinend mitgeschlichen als Kind und da hat sie halt ihren Arm verloren und der Vater ist halt damals gestorben. Und sie versucht jetzt halt, trotz dessen, dass sie jetzt Tanker ist und irgendwie putzen muss, halt zu kämpfen. Und ja, dann kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, dass vielleicht mit der Festung, okay, was mit der Menschheit passiert, gibt es da vielleicht irgendwas, weil das hat man ja schon öfters jetzt mal gesehen. Und was sind diese komischen Galols oder was weiß ich alles, wie das heißt. Genau, das ist so die erste Episode. Und weiß nicht, sollen wir dann, ja okay, dann können wir auch jetzt in die zweite Episode gehen, oder?
Gut, also Julian hat schon ein bisschen recht, wenn ihr das komplett die unbefleckte Erfahrung haben wollt, dann solltet ihr jetzt reinschauen. Ich find's nicht unbedingt so wichtig, weil, wie gesagt, es kommt noch ganz schön viel Show für das, ja, im Prinzip da mit offenen Karten gespielt.
Soll ich denn sagen, was ich von der ersten Folge also gehalten habe?
Entsprechend, Moment, ganz kurz. Okay. Entsprechend, es gibt den Part, wie es in den Kapitelmarken steht, oder hört es euch an. Meiner Meinung nach, wenn ihr nicht super empfindlich seid, könnt ihr euch das ruhig anhören. So, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, ob bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, ob ich nochmal sagen Ach soll, so. Wie denn nach der ersten Episode meine Finden war.
Das machen wir danach.
Okay. Also jetzt
mit dem Spoiler-Teil. Jetzt, wo du den Plot von Folge 1 zusammengefasst hast, kann ich ja sagen, was wir direkt am Anfang von Folge 2 mitbekommen. Und zwar ist diese Festung Dekadenz und ein großer Teil von dem eurasischen Kontinent ein Videospiel für irgendwelche Aliens, die über der Erde schweben und die eben diese Nicht-Tanker, die Gears, kontrollieren, was so ein bisschen physikalische virtuelle Körper sind, mit denen die dann Jagd auf diese Gadols machen.
Ich würde vielleicht noch Aliens noch nicht sagen, sondern eher nochmal Roboter.
Ja, es sind auf jeden Fall im Kontrast zu den eher gedeckten Farben von der Erde, von Dekadenz und von den Menschen dort, sind es halt knallbunte Süßigkeitenwesen.
Ja.
Ist das okay, ja?
Ja, ich würde eher so ein bisschen halt Roboter-Maskottchen, japanische Maskottchen, hätte ich so gesagt.
Ja, okay. Ja. Und natürlich der Tetris-Block mit der Sonnenbrille.
Ja, das ist ja eher also die Kamina-Sonnenbrille.
Ganz, ganz verrückte, quietschbunte Designs. Und du hast gerade Kamina gesagt. Gut, danke für das Stichwort. Das ist halt auch so ein bisschen so, das ist halt so diese Trigger-Show, wo irgendwas ganz im Hintergrund noch die Fäden zieht, was außerirdisch ist und ganz komisch ist. Und das in so einer postapokalyptischen Welt, nur dass eben hier direkt von Anfang an mit offenen Karten gespielt wird und gesagt wird, hey, hier sind diese Außerirdischen, hier sind diese Roboter-Maskottchen, hier sind diese Dinger, die eigentlich die Fäden im Hintergrund ziehen. Und das, finde ich, ist auch einer der Haupt-Selling-Points von der Serie und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, wenn man, obwohl, ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht drüber reden kann so einfach so, weil dann geht natürlich so dieser Impact von dieser zweiten Episode weg. Ich finde es eigentlich wichtig, das zu erwähnen, weil das ist meiner Meinung nach so der größte Selling Point von dem Ganzen. Deswegen, weiß nicht.
Man könnte halt aber auch das ganze Ding austauschen mit einfach nur normalen Menschen, die halt die unteren Menschen unterdrücken will, weißt du so? Das ist jetzt nicht großartig anders, weil ich muss ehrlich sagen, das wollte ich nämlich sagen, nachdem ich die erste Folge gesehen hatte, war ich schon so, weil ich habe mich echt drauf gefreut, weil Original Anime, Sudonat und halt auch der Mob Psycho Regisseur, und nach der ersten Episode dachte ich mich schon so, ey, puh, das war jetzt nicht sowas für mich, ne? Also das war jetzt schon
Das war schon eher generisch.
Ja, das war halt, was man jetzt schon tausendfach auch schon im Anime kannte, mit dem Postapokalypse, dann eine fahrende Festung. Oh, doch so originell, die auch noch richtig scheiße irgendwas aussieht. Und dann auch noch
irgendwas Steampunkiges dann noch, ne?
Ja, dann auch noch dieses Dumme mit diesem dummen Rocket-Punch-Ding. Ey, ach Gott, das ist so eine riesige Faust, ja. Ist euer Ernst? Und das muss ich auch sagen,
Dann hast du noch so diese Zwei-Klassengesellschaft und die Rebellion der arbeitenden Bevölkerung.
Ich fand halt die Character-Designs, mag ich eigentlich sehr gerne von den Leuten, fand ich eigentlich super. Aber dann, gerade weil am Anfang oder in der ersten Episode hat man ja auch dann die Kriegerklasse, wie auch immer nochmal die heißen, gesehen, wo ich auch dachte, ey, ist denn euer Ernst? Das ist jetzt so, oh, das ist diese funky Apokalypse wie irgendwie in Rage 2 oder Far Cry 5, wo man schon... Oh nee, wo alle toll angemalt sind und andere Hautfarben haben mit ihrem Mad Max-mäßigen Autos.
Das macht ja echt Sinn, durch das ja ein Videospiel ist.
Ja, aber das finde ich. Das finde ich auch. Ja, das macht aber trotzdem zu verbraucht für mich. Es sieht trotzdem einfach scheiße aus. Und da habe ich echt so, oh nee. Und dann natürlich, zweite Folge kam dann. Und dann. Ja, okay, hat es auch nicht besser gemacht, leider. Weil das ist nämlich von dieser Ecke, wo du sagen wirst, ey, das passt doch jetzt perfekt wegen Videospielen oder auch mit dem Rocket Punch, dass es halt so übertrieben ist, weil es ja ein Spiel. Und da muss ich auch so sagen, nee, ich finde es immer noch ungeil. Ist immer noch so, nee, nicht so. Dann auch so ein bisschen, das CGI ist auch so,
Ja, das hat man in Folge 4.
Ich muss zumindest sagen, dass es endlich zumindest die letzte Folge, die es diese Woche ausgestrahlt hatte, die hatte richtig geile Kampf-Sakuga, also da war wirklich, habe ich gedacht, oh geil, ja, deswegen gucke ich diese Serie, damit ihr diese 3D-Flugsequenzen-Kämpfe macht, weil das war richtig nice, weil zwischendrin war jetzt auch nicht so viel davon, wo jetzt sehr beeindruckend gewesen wäre. Ja, hoffentlich kommt da noch richtig was.
Aber also denke mal, es sind jetzt noch 8 Episoden, wir können aus dem Spoiler-Teil, glaube ich, rausgehen. Es sind jetzt noch 8 Episoden und wenn die so richtig Gas geben, man weiß ziemlich genau, in welche Richtung das geht. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Dass eben die Menschen sich auflehnen gegen den oben drüber.
Sicher? Mal gucken.
Ich bin mir fast sicher. Auf jeden Fall, ich habe da Bock drauf, zu sehen, wie das weitergeht. Vor allem, weil die haben jetzt noch 8 Episoden. Es muss jetzt ordentlich Tempo gemacht werden und du hast ja schon gesagt, der Regisseur ist der von Mob Psycho, der hat da durchaus einiges an Action-Erfahrung. Man muss auch dazu sagen, bei dem Staff ist jetzt leider kein Original Creator oder Writer oder Skript oder so aufgeführt, aber ich denke mal, dass dann auch der Director nochmal einen guten Griff da in die Geschichte wagen kann. Und immerhin ist er ja auch der Director und Original Creator von Death Parade, was ja ziemlich gut war.
Ja.
Also kann man sich vielleicht auch da noch einiges erhoffen. Im Endeffekt, ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich kann aber auch voll verstehen, wenn Leute sagen, okay, es ist jetzt nicht unbedingt was für mich oder ich weiß, wo es hingeht, ich muss das jetzt nicht gucken oder was auch immer, ne?
Aber besser als Friend to Girlfriend und Misfits of irgendwas Academy, wie auch mal es hieß, oder auch God of High
School. Ja, genau, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, vielleicht
gibt es weißt du,
ich würde auch, wenn die Season mehr gute Sachen hätte, würde ich das wahrscheinlich auch gucken. Ich würde es jetzt nicht so runterspielen. Nee, es macht Spaß. Ich würde es auch so gucken.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall noch viel besser wird, aber bis jetzt war auf jeden Fall okay. Gut. War ein guter Anime.
Ja.
So, dann Lukas, die zwei Highlights der Season. Mit was sollen wir anfangen? Mit was möchtest du anfangen?
Das sind die großen Dinge. Ich würde erstmal mit ReZero anfangen.
Okay, Lukas, okay. Fang an.
Na, dann kannst du nämlich... Ha?
Nee, ich habe doch gesagt, dass es anfangen. Ich habe dreimal gesagt, dass es anfangen. Was sagst du noch, ja?
ReZero. Am Anfang habe ich gedacht, Moment. Bin ich gerade irgendwie falsch? Ich habe den Zeitschrein noch ein bisschen anders in Erinnerung, weil dann direkt am Anfang Rem vergessen wurde und ich dachte, das hatten wir doch schon mal. Das ist schon mal passiert. Und dann wurde es ja aufgelöst und dann habe ich mich auch relativ schnell wieder in die Serie reingefunden. Nur ich muss halt sagen, am Anfang war ich scheiße verwirrt.
Wie das denn?
Ja. Durch das, dass ich halt gedacht habe, warte, der Wal wurde jetzt besiegt. Ah, die Leute haben trotzdem Rem vergessen oder wieder Rem vergessen, was war los? Weil du siehst ja diesen Kampf erst danach. Wie gesagt, mit diesem Kampf war es dann schon wieder logisch und ich so, ja, okay, gut. Da kann man drauf aufbauen, das ist der nächste Story-Arc, ist okay. Macht Spaß.
Ja.
Nur halt, wie gesagt, so die ersten 5 Minuten total, hä? Was? Ja, auf jeden Fall, wir haben nochmal die... Wo fange ich denn am besten an?
Wir hatten, glaube ich, doch mal über ReZero geredet, als wir natürlich die OVAs besprochen haben, ne? So ein bisschen haben wir
drüber geredet. Ich meine auch, ja. So. Wir haben ein bisschen drüber geredet. Und ich hatte ja gesagt, ich habe auf jeden Fall wieder Bock, die zweite Staffel zu sehen. Ich habe Bock auf diese Charaktere. Und es hat sich auch so ein bisschen gehalten. Ich finde Subaru halt nicht so geil. Als Charakter. Jetzt auch nicht furchtbar. Ja.
Soll ich erstmal anfangen, Lukas?
Ich vielleicht kommt dir was überlegen, dabei, worüber ich denn überhaupt reden will. Weil ich könnte jetzt natürlich. Ich weiß nicht, dass, wenn du das mit Decadence vorhin schon als Spoiler empfunden hast, kann ich ja eigentlich auch hier nichts sagen, ohne zu spoilern.
Ach, die meisten Leute, entweder haben sie schon ReZero gesehen, weil das ist einer der größten Anime in der Community. Also, come on, wenn ihr jetzt noch nicht ReZero gesehen habt, dann kurz abschalten, gucken. Und dann weiter schauen. Und selbst die ein paar Sachen, glaube ich. Aber ich will jetzt auch nicht storymäßig, ich will erstmal auch so ein bisschen allgemein. Habe ich genug zu sagen, glaube ich.
Was hast du denn allgemein zu sagen?
Also.
Weil ich finde, so allgemein ist es halt same as before. Also dasselbe wie in Staffel 1 und wie in den OVAs. Es ist halt einfach qualitativ ordentlich.
Genau, denn, Lukas, als ich die ersten 2 Folgen gesehen hatte, ich habe ja damals gesagt, als wir es schon mal besprochen haben, dass ReZero war ja so auf einmal das fette große Ding. Wir haben das ja so ein bisschen verpasst und erst irgendwann mal danach geguckt. Und ich fand es ja auch gut. Aber jetzt nicht so mega krass, weil schon viel Langweiliges dabei war. Und da muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte ja Bock auf die neue Staffel. Und die ersten 2 Folgen dachte ich so, jetzt weiß ich genau wieder, wieso ich ReZero jetzt nicht so mega krass fand. Weil es war schon so, ja. Okay. Das Highlight war eigentlich, als ich gemerkt habe, in der ersten Episode geil. Das heißt wahrscheinlich jetzt zumindest den ersten Arc oder vielleicht die nächsten ganzen 25 Episoden ist erstmal Rem weg. Nice, gute Idee. Das heißt, ist sie schon mal ein bisschen nicht mehr so nervig oder so. Weil ich muss ehrlich sagen, dass Rem, nachdem sie so ein bisschen ihre Charakter-Arc und so weiter hatte, hat sie für mich für die Serie höchstens beigetragen, dass Subaru halt ermutigt war oder an sie denkt. Das heißt, sie kann eigentlich die ganze Zeit irgendwie
bewusstlos bleiben.
Ja, genau, und macht für mich keinen großen Unterschied. Und das war halt die ersten 2 Episoden, wo auch alles so ein bisschen so, okay, dann kommen sie jetzt wieder zurück zur Villa und so. Und da passiert ja echt wenig. Dann kam aber zum Glück Episode 3, wo auch mal, man hat ja auch schon ein bisschen in Episode 2 so ein bisschen, als Beatrice so das eine oder andere sagt, so, oh, interessant. Und dann kam halt Episode 3, wo dann viel gedroppt wurde, wo auch wahrscheinlich jetzt, sag ich, der zweitbeste Charakter eingeführt wurde, der ganzen Serie.
Ja, wo ich sagen musste, das hat man ja auch schon in jedem Promotional Material und im Opening und eigentlich überall gesehen, dass die auftaucht, deswegen.
Ja. Weiß ich jetzt nicht. Also man hat vielleicht gesehen, man hat sie mal gesehen, also ich habe mir auch keine Promotion-Videos oder sowas angeschaut und ich wusste ja, man wusste ja nicht, wer sie ist. Und dafür fand ich dann sehr gut. Und dann gab es ja auch Infos, Lore, weil ich es sehr toll fand. Und speziell auch dann Episode 4 fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Fand ich sehr gut. Und wofür ich, weil ich vorhin schon gesprochen habe, dass ich drauf eingehen will, für eine Serie, die es sehr gut macht, ist einfach, dass White Fox und dann wahrscheinlich auch das Produktionskomitee, weil es ja auch im TV laufen muss, es so perfekt macht, dass sie wirklich versuchen, pacingmäßig alles Mögliche zu nutzen, was sie können. Das heißt, Opening und Ending lassen sie so oft wie möglich oder da, wo es passt, weg. Sie machen 30 Minuten Episode. 30
Minuten lang.
Ja, da muss ich echt einfach sagen, das ist so, wie ich es mir wünsche, weil manchmal oder nicht nur manchmal, mir kommt sehr oft einfach vor, dass einfach dieses 20, 25 Minuten Ding bei Anime ist oft wirklich für wahrscheinlich die Kreativen, die irgendwie sich ausdenken müssen, okay, wir müssen jetzt noch das da reinbringen oder das dahin, ist einfach eine richtige Qual einfach, weil sowas, keine Ahnung.
Ja, Serious Composition ist nicht einfach.
Ja, weil zum Beispiel auch so hier eine HBO-Serie, die halt zwischen 50 und 1 Stunde 20 sein kann, können sie halt so machen, wie es halt dramaturgisch für sie oder wie die Macher das halt dramaturgisch am besten finden. Und das freut mich dann immer, dass ReZero einfach da bricht und sagt, ey Leute, wir machen es einfach, wir machen kein Opening bis auf einmal da und das erste Ending machen wir erst nach Episode 4. Das freut mich dann immer. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, speziell in den ersten zwei Episoden, wo nicht so viel passiert ist, was ich glaube ich auch schon mal erwähnt habe, ist einfach, White Fox macht das Ganze auch kompetent und ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, aber für mich ist einfach subjektiv das Ganze immer noch, ich finde es leider oft einfach zu clean, der Animationsstil oder auch das Character Design und so. Und wenn irgendwas mal so ein bisschen, ich bringe immer so ein bisschen an, Yuffie-Tale-mäßig oder halt Attack on Titan, wo halt noch ein bisschen Shading dabei ist oder so, oder zumindest halt, ich will nicht, dass die ganze Zeit irgendwie die Farbstimmung dunkel ist und alles ist so schrecklich, aber irgendwie ist, ich bezeichne es einfach als clean, ist mir zu sauber und dann ist meistens so auch, das Schreckliche ist für mich nicht so schrecklich, weißt du? Das passt dann nicht so hundertprozentig für mich, was vielleicht viele als so, guten Kontrast sehen, aber für mich ist manchmal dann einfach so, okay, ist dieses typische Anime-Ding, ja.
Ich muss auch sagen, teilweise, wenn Subaru irgendwie anfängt, jemandem zu erzählen, dass er andauernd wiedergeboren wird, und dann diese Musik und alles steigert sich und die Stimmen sprechen ihn dann, da denke ich mir aber auch immer, ja, Leute, also das stilistisch schon cool. Das haben wir jetzt wie oft schon gesehen. Also das reißt einen nicht mehr so unbedingt vom Hocker.
Aber du weißt schon,
dass du darauf angesprochen hast. Oder.
Ja, das, zum Beispiel das, wie der Stil ja da ist, das ist dann, wo ich sage, okay, das ist gut, das gefällt mir. Das kann man natürlich nicht auf die ganze Serie ausbreiten, aber irgendwie, ja, ich weiß, ich hätte es halt so bezeichnet, zum Beispiel dann. Selbst wenn jetzt zum Beispiel hier Demon Slayer, wie halt das Character-Design so ein bisschen aussieht, dass halt nicht die Farben sind komplett, sage ich mal, durchgehen, sondern die haben halt so ein bisschen raueren Ton, weißt du. Also ich würde es zum Beispiel so sagen, wenn ReZero früher auf Cell Animation animiert worden wäre, würde es mir auf jeden Fall viel besser gefallen. So sage ich es. Das ist so würde ich es halt so, um mein Empfinden auszudrücken, weil es hat diese dunklen Töne, es hat halt so eine bestimmte Textur und so weiter und irgendwie wirkt es dann so für diese Thematik und so weiter, wo ja eigentlich alles so ein bisschen komisch, weird, gefährlich manchmal so sein soll. Natürlich kann man dann die Farbpalette wieder ein bisschen heller machen, wenn es dann darum geht, dass halt irgendwas Slice of Life-mäßiges passiert, aber halt dieses meiste so. Ja, weil zum Beispiel, keine Ahnung, in der ersten Folge, wo er ja dann lang rennt und bei den Leuten so, wo bist du Rem, ist Rem hier oder so weiter, wo die einzige, wo für mich zumindest, auf mich als einziges Subarus Gesichtsausdruck so wirkt, als ob jetzt hier mega gefährlich Hektik und so weiter ist, weiß ich halt nicht so. Das ist leider für mich eine leichte Schwäche.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt, das hat man eigentlich so oft. Es ist eigentlich eher richtig bemerkenswert, wenn Leute das ordentlich machen, als wenn Leute darum, das so.
Das habe ich ja gemeint, weil White Fox ist halt eine stabile Produktion einfach. Und ich will jetzt nicht einfach so drüber meckern, weil es ist auf jeden Fall besser als oder viel besser als die meisten anderen Anime. Und auf jeden Fall ReZero hat es, würde ich auch so sagen, verdient, dass sie eine Produktion haben, die auf jeden Fall besser ist. Und auch so, wie gesagt, ab Episode 3 bin ich jetzt auch voll dabei. Das ist das, was ich von ReZero haben will. Und da habe ich jetzt auch weiterhin Bock drauf. Ja.
Meinst du, es wird besser als die erste Staffel?
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss sagen, der Arc, den wir im Moment haben, den finde ich richtig cool. Also Episode 4, ich weiß nicht, ob da noch viel mehr dazu kommt. Weil das ist auch was du Isekai-mäßig eher selten hast. Ich sage jetzt nicht, was genau das war, weil das Spoiler wäre und so. Und auch was vorher kam, das, was du gesagt hast mit diesem Moment, wo man sich denkt, ja, jetzt gibt's ein bisschen Lore, muss ich sagen, da war eigentlich relativ wenig, weil der hat eigentlich ziemlich schnell gesagt, ja, cool, danke, bis später.
Ja, ist doch geil.
Ist schon geil. Aber ich will halt auch ein bisschen wissen, was da so im Hintergrund Lukas, abgeht.
Kriegst du doch
nicht alles. Ja, Moment. Weil ich finde sowas wie diesen Wal super geil. Diese Todsünden-Thema. Dieses Todsünden-Thema. Todsünden hatten wir jetzt schon tausendmal. Egal. Das, was dahinter steht, ist eigentlich ganz cool. Und ich würde eigentlich auch gerne mehr über diese Hexen und über den ihre, wie war das, Apostel oder Jünger oder,
ja,
ist ja auch so egal. Über die würde ich halt auch super gerne noch mehr erfahren. Und es wäre halt vielleicht für Subaru ganz gut, wenn er dafür ein bisschen was, darüber ein bisschen was erfährt, weil ich nehme den mittlerweile irgendwie nicht mehr so wirklich ab, dass er nicht sterben möchte, weil der stellt sich teilweise so blöd an mit der, mit dem Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es ein aktiver Hintergrundgedanke ist, aber bei mir im Hinterkopf ist immer so, ja, okay, der stirbt jetzt später und holt sich dann die Informationen, wenn er sie braucht. Es ist ja nicht so, als wäre er in der ersten Episode schon direkt damit aufs Maul gefallen, aber okay. Also, wie gesagt, Subaru ist so ein bisschen, wenn er mal gute Momente hat, ist er echt gut. Wenn er mal keinen guten Moment hat, hasse ich ihn schon direkt, weil es so ein dummer Charakter.
Findest du?
Ich
finde gerade speziell jetzt mit Episode 4,
ich fand
ihn auch vorher schon gut. Und so fand
also ich mit Episode 4 muss ich sagen, Episode 4 war durchgehend ein Moment, wo ich Subaru stark fand und wo ich das echt gemocht habe. Wie gesagt, es gibt Momente, wo ich ihn als Hauptcharakter echt mag, aber im Regelfall könnte ich ihm einfach den Hals umdrehen.
Okay.
Weil er sich halt anstellt wie sonst was. Aber das ist, glaube ich, es tut ja eigentlich der Serie auch keinen Abbruch. Es funktioniert ja trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen. Vielleicht gerade deswegen, dass man auch tatsächlich sieht, wie seine Dummheit ihn dann umbringt und Schmerzen bereitet. Vielleicht deswegen. Vielleicht ist da doch so irgendwo eine sadistische Veranlagung bei mir. Naja, wie gesagt, im Großen und Ganzen, ReZero, wer es bisher nicht mochte, wird es auch jetzt nicht mögen. Wer es bisher mochte, wird auch die zweite Staffel feiern. Oder siehst du es anders?
Ja, wer weiß. Wenn jetzt auf einmal natürlich mit dem Lore-Dump und so weiter, was da alles kommt, ja, vielleicht Lore-Dump gefällt dann Leuten, nicht, dass die zweite Staffel viel, viel besser, wer weiß.
Ja, gut. Ich freue mich auf jeden Fall jede Woche ReZero zu gucken, weil das ist halt auch wirklich ein Universum, wo es noch Entwicklungspotenzial gibt, wo es auch haufenweise mysteriöse Sachen gibt, wo man sich denkt, was steckt dahinter? Man weiß ja auch immer noch nicht, wie der in diese Welt gekommen ist oder warum. Es scheint ja aber einen Grund zu haben, weil er trifft ja relativ frequent doch sehr wichtige Leute und zumindest die auch irgendwo so eine mystisch-magische Beziehungen zu irgendwas haben, erkennen ihn ja dann auch schon direkt als Gefahr oder als wichtig an und dass man sich mit dem unterhalten will oder muss oder dass man gegen ihn kämpfen will oder muss. Deswegen, ja, also da ist, denke ich, auch noch einiges und insgesamt bin ich einfach gespannt, wie es weitergeht.
Ja. Dann will ich noch das erste Opening erwähnen, weil ich weiß nicht, ob es noch ein weiteres geben wird oder so. Das Opening ist richtig geil. Nicht nur auch von der Musik, was mir richtig gut gefällt, sondern auch wie das.
Ja, es wie die Visuals. Schade, dass man es nicht öfter sieht.
Ja, weil echt einfach, wie er dann versucht, durchzurennen, während er jetzt einfach die ganze Zeit stirbt und so weiter. Und ach, das ist alles so gut. Oder auch, wie er seine vorigen Tode sieht und so weiter. Ach, dieses Opening ist richtig, richtig stark. Mag ich gerne.
Auch das Opening von ReZero Staffel 1 war richtig stark. Also da müssen wir uns, glaube ich. Da können wir uns, glaube ich, Hoffnungen machen, dass da weiterhin gute Qualität kommt.
Das einzige Problem, was ich natürlich jetzt habe, ist, weil es wurde jetzt zu einer Splitcore gemacht, das heißt, oder Kö, je nachdem, wie man es aussprechen will. ja. Und das heißt, wir müssen dann nach den 13 Episoden wieder 3 Monate warten, bis es dann weitergeht.
Weil und dann nochmal 13 Episoden.
Ja,
wenn du eine gute Produktion haben willst, die ordentlich läuft, dann musst du halt irgendwo auch mal ein Auge zudrücken.
Ja.
Ist ein bisschen schade, aber ich glaube, wir werden es überleben.
Okay. Gut, Lukas, dann kommen wir zur Climax. Verstehst du das? Wieso das Climax heißt?
Ja, also dein Highlight Oregairo, oder?
Richtig, aber es heißt auch My Teen Romantic Comedy Snafu Climax. Ja.
Ja, gut.
Das ist der Titel. Und zwar, vielleicht können sich ein paar Leute daran erinnern, die über die ersten Folgen, ich weiß gar nicht, wann die Folge kam, uns gehört haben und gemerkt haben, dass am Schluss bei der deutschen Anime-Landschaft ein Anime namens Origairo bzw. My Team Romantic Comedy Snafu dabei war. Das wurde ja irgendwann lizenziert. Und jetzt kam die dritte und letzte Staffel. Die dritte Staffel läuft jetzt auch bei Anime On Demand und ich glaube, innerhalb irgendwie der nächsten Wochen fängt dann auch oder kommen dann auch die ersten zwei Staffeln auf Anime On Demand. Die sind, glaube ich, noch nicht oben. Und Lukas, ich muss echt sagen, es tut weh. Es tut echt weh.
Dass ich es nicht gesehen habe?
Nein, es tut mir weh. Und ich musste auch schon ein bisschen weinen jetzt bei der dritten Staffel. Es ist einfach, puh. Ich würde jetzt sagen, und zwar, wenn ich es beschreiben würde, ich würde es wahrscheinlich schon als Harem bezeichnen, auch wenn es vielleicht eher ein Love Triangle ist. Ist halt ein Highschool-Anime, und zwar geht's um Hachiman, auch gerne 8-Man, also 8-Man, abgekürzt online. Und der halt ein Highschool-Schüler ist und der sehr introvertiert ist und eigentlich keinen Bock auf irgendwelche Leute hat und so weiter. Und seine Lehrerin hat halt so gesagt, ey, brauchst ein paar soziale Skills und so weiter. Geh mal in den Club dieser einen Dame, und zwar ist halt Yukino, ist eine dann der Hauptcharaktere. Sie ist auch so ein bisschen neunmal klug und sie ist ein bisschen kühl, sage ich mal so, so eine Kudere. Und der Club ist eigentlich eher so, ich weiß nicht mehr genau, wie heißt der, und zwar geht es halt darum, dass man einfach diesen Club anfragen kann, ob er einem helfen kann. Einfach so ein Hilfsclub. Und dann sagen sie, okay, wir nehmen es an und helfen dann dabei, was auch immer die Anfrage war. Dann das zweite Mädchen, was drin vorkommt, ist Yui. Sie ist eher so das Genki Girl, was halt mega gut drauf ist und so weiter, wo man jetzt nicht sagen würde, okay, sie will jetzt irgendwie mit Hachiman abhängen oder so. Später kommt dann noch Iroha hinzu, ist dann der Kohai-Charakter, die sehr, ich würde sie als fuchsig bezeichnen. Sie ist so ein bisschen, auch ein bisschen aufgedrehter, aber sehr, dass sie Leute austrickst und so weiter. Und dann gibt es halt noch ein paar Nebencharaktere, zum Beispiel auch die kleine Schwester von Hachiman und so weiter. Genau, und es geht dann darum, um diese Gruppe, auch zum Beispiel Klassenkameraden und wie sich alle so ein bisschen entwickeln, wie auch dann Hachiman, der halt so mega introvertiert war, sich so entwickelt und über die drei Staffeln vielleicht offener wird und auch halt die Probleme der ganzen anderen, speziell halt Yukino, Yui, wie das da so läuft. Genau. Und was er noch sagen kann, die erste Staffel wurde vom anderen Animationsstudio zu den zweiten Staffeln gemacht. Das heißt, da gibt es dann krassen, also wirklich fand ich schon, wenn man dann die erste Staffel guckt, dann die zweite, einen krassen Animationsstilwechsel. Gerade die Character Designs und so weiter sehen schon sehr anders aus. Ich finde es natürlich besser, weil die sehen, sind ein bisschen besser geshadet und so weiter und auch so. Sieht wertiger aus. Und man muss auch sagen, dass zumindest die ersten beiden Staffeln die Light Novels ein bisschen schnell adaptieren, also es ist schon ein bisschen mehr geschnitten. Es passt aber, also für mich muss ich jetzt sagen, dass ich nicht groß was vermisst habe. Und jetzt in der letzten Staffel, weil die weniger Light Novels adaptiert, ist wahrscheinlich das Pacing auch ein bisschen besser. Und man muss auch sagen, dass die letzte Staffel komplett die letzten Light Novels adaptiert. Das heißt, es ist dann eine Komplettadaption. Origairo, was halt ganz geil ist, wie immer, dass man eine komplett abgeschlossene Geschichte hat. Gut, und wie ich noch das Ganze beschreiben würde, ist, dass Hachiman als Introvertierter so ist, die Person, die oder wo sich wahrscheinlich die meisten introvertierten Leute vorstellen, dass sie diese Person sind, aber die Leute sind nicht diese Person. Denn er ist halt als introvertierte Person, hat er immer einen Spruch zur Auflage oder halt von Gedanken her ist er eigentlich immer so, wo sich die meisten sarkastisch cool äußern und so. Und auch dadurch, dass er natürlich dann irgendwie diese eigentlich ganz coolen Freunde, auch sehr offene Freunde findet, kann man sich, glaube ich, als jemand, der introvertiert ist, Wish Fulfillment mäßig da rein denken, aber eigentlich so die meisten sind wahrscheinlich nicht so von der Art her. Genau. Und natürlich jetzt, die Emotionen kochen hoch in der letzten Staffel. Es gab noch die eine oder andere Szene gerade in der ersten Folge, die so ein bisschen halt so einen reinführen wollte, wo auch so Flashback-mäßig zu Szenen, die halt im Anime nicht vorkamen, aber halt eine Light Novel, dann kann man die jetzt noch, weil man gut Platz hat, weil man nicht so viel adaptieren muss, kann man die noch reinbringen. Und ach, das war wirklich wunderschön, dass er nochmal so ein bisschen Fanservice hat, einfach nur durch die Charakterinteraktion. Aber es fängt langsam an, echt weh zu tun, Lukas. Es ist einfach, huh. Wie gesagt.
Also würdest du mir und allen anderen, die wegen Lizenzierungsgründen bisher noch nicht Origairo geguckt haben, würdest du empfehlen, das durchzuschauen?
Ja, das ist, glaube ich, für mich so mein, wenn man es als Harem bezeichnet, mein Lieblingsharem.
Und ist das, also ist das auch besser als sowas wie Sekano?
Finde ich persönlich. Was noch schwierig sein kann. Muss ja aber
wohl richtig gut sein.
Was noch schwierig sein kann, ist, dass es ist manchmal von der Sprache her, ich weiß nicht, wie es dann jetzt im Deutschen und so weiter ist, weil es, ich glaube, es liegt auch daran, dass es vielleicht von der Light Novel und so weiter ist, aber ich glaube auch so, weil der Autor vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen hochtrabend, aber so, manchmal kann man nicht so ganz hundertprozentig verstehen. Ich will jetzt nicht sagen so, oh, du musst super intelligent sein, um das alles nachzuvollziehen, sondern einfach nur, dass mir es oft auch so vorkommt, okay, ich kann das wirklich manchmal ganz nicht hundertprozentig nachvollziehen, was ist jetzt das soziale Problem zwischen euch, soll ich das jetzt verstehen oder ist es jetzt einfach so zwischen den Figuren so, okay, das ist jetzt einfach, weil ich die Intuition nicht habe. Das ist manchmal ein bisschen schwierig von den Dialogen so, dass man so sagt, okay, ich muss mir nochmal kurz durchlesen. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Das würden manche vielleicht so ein bisschen als, würde ich sagen, überheblich bezeichnen. Aber es ist schon so von Dialogen her sehr ins, okay, das ist jetzt schon sehr literarisch, wie er das so dialogmäßig so abhandelt. Aber ich muss einfach sagen, ich liebe diese Serie so sehr. Und ich freue mich irgendwann, wenn du sie dir anschaust, dass wir mal nochmal einen Podcast drüber machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Sehr gerne. Wenn es wirklich so gut ist, dann wirklich gerne.
Schon allein
ich habe ja schon gesagt.
Es wird dir schon dadurch gefallen, durch halt Hachiman. Das ist halt auch das, was immer irgendwie online gepostet werden, seine Sprüche und so weiter. Und dass er halt so pessimistisch, sarkastisch ist. Das ist halt schon eigentlich das Highlight von dem Ganzen. Und es hat halt auch so gute halt Interaktionen zwischen Charakteren. Ja.
Ich habe ja, glaube ich, schon mal, als wir über Sekano geredet haben, gesagt, dass ich diese Romance-Geschichte, beziehungsweise diese Romance-Geschichten, diese Romance-Anime, irgendwie alle so ein bisschen ja, verpennt habe und so ein bisschen links liegen gelassen habe. Ich habe so ein paar Sachen gesehen, die eher so mittelmäßig waren und ein paar, die auch echt gut waren. Aber so im Großen und Ganzen sind diese Highschool-Romance-Sachen an mir vorbeigegangen. Jetzt nach Sekano, was ich ja wirklich richtig gut fand, ist es vielleicht die beste Zeit, so Sachen nachzuholen.
Ja. Und von den Girls muss ich sagen, einfach Yui. Ich liebe sie so sehr und es tut einfach alles so weh jetzt in der Staffel, was drin vorkommt. Iroha macht einfach nur Spaß. Und was ich jetzt nach der ersten Episode halt sagen muss, dass ich es echt schade fand, dass anscheinend die ganzen Saki-Szenen geschnitten wurden, weil sie war halt so ein bisschen Nebencharakter, der mal so ein bisschen vorkam. Aber sie hat in der Novel noch ein bisschen mehr, sag ich mal, getan. Und da gab es auch die ein oder anderen Szenen, die halt auch so ein bisschen Love-Interest-mäßig was gemacht haben. Und es kam halt im Anime gar nicht vor. Und da gab es halt so eine Flashback-Szene in der ersten Episode, wo ich auch dachte, oh, jetzt in der letzten Staffel zeigt die mir noch etwas, wo ich sagen muss, oh nein. Tut mir sich an, es gibt nicht so viele Best Girls. Aber wirklich, ich glaube, wirklich alle Mädels, bis auf ja die zwei ganz, ganz Nebencharaktere, weil auch die kleine Schwester ist auch so super. Die wird aber nämlich auch von Aoi Yui gesprochen. Yuki.
ja. Die spricht doch auch bei Fire Force die Tamaki, oder?
Genau.
Ja.
Und wie gesagt, sie ist halt auch als kleine Schwester, sie ist so gut, Lukas. Oh, sie ist so Alter, gut. Komachi ist so großartig. Ganz schön
unterwegs mal wieder.
Ah, oh, Mann, ey, ja.
Ja, ganz schön viel zu tun.
Zumindest kann ich auch sagen, dass in der ersten Staffel das Drama kommt erst so in der zweiten Staffel. Die erste Staffel hat noch ein bisschen mehr Comedy-Elemente und das Drama kommt dann in der zweiten Staffel. Ja.
Alles klar, gut. Dann also, wissen wir, glaube ich, alle, was wir noch auf die Plante Watchlist setzen müssen.
Ich kann verstehen.
Jetzt anfangen können, wenn die Season so ein bisschen dünn
Ja, ich kann verstehen, dass Studio 4 die Adaption macht.
Studio 4 ist aber auch richtig gut.
Ja.
Also, die machen, glaube ich, auch hauptsächlich so Romance-Sachen, ne?
Ja, ich glaube, FWA also Studio 4 war, glaube ich, Just Because, gell?
Ich meine auch.
Ja.
Also, wie gesagt, die machen, soweit ich weiß, fast ausschließlich Romance-Sachen.
Ja, Kiss X Sis haben sie auch gemacht, Lukas. Also, schön Romance.
Ja, okay. das sieht aber halt auch oft einfach besser aus als viele Sachen, wo man sich denkt, die müssten.
Ja, ich mag ja das Shading so gerne von den, also das Shading von den Haaren. Das ist besser als dieses irgendwie eintönige farbige. Gut, das war eigentlich alles, was ich jetzt und glaube auch du diese Season gesehen hast, ne? Das ist halt sehr viele an zweiten Staffeln.
Ja, sehr viele zweite Staffeln. Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die jetzt zugeschaut haben und dachten, sie kriegen ein Anime empfohlen, den man jetzt direkt out of the box schauen kann. Für die haben wir halt diesmal nur God of High School und Decadence und ich glaube zumindest God of High School schaut so gut wie jeder sowieso schon. So ist zumindest mein Gefühl. Ja, ansonsten, ja, man hat ja Zeit, jetzt auch egal, wonach zu holen.
Ich guck gerade nämlich, ich wollte nämlich gerade gucken, wann. Ist nämlich auch, ist immer doof, aber man findet zumindest in Origairo auch immer My Team Romantic Comedy Snafu. Das ist immer sehr gut, dass man das dadurch findet. Aber ich sehe es gerade nicht. Ich bin gerade zu voll zu schauen. Die Leute werden es finden, wann es irgendwie abgelaudet wird. Darum.
Okay, ja. Wollen wir dann zum Ende kommen?
Können wir machen.
Gut, dann empfehle ich euch nochmal, nächste Woche am 8.8. bei uns in den beziehungsweise in unser Segment von einem Spendenstream reinzuschauen oder vielleicht auch in alle Segmente, je nachdem, wie ihr Lust habt. Und ich war wie immer der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch und bei MyAnimeList und Twitter. Und ich bin raus für heute. Ich verlasse Julian die Bühne und der stellt euch nochmal seine Liste der nicht lizenzierten Anime vor.
Ja. Ciao. Jetzt kannst du mal schön deine Fliege finden. Und ich war der
Oh Julian. Ja.
Ja, hast du getötet?
Ja. Nee, gut. Ich habe keine Fliegenklatsche.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Dann, ich war der Julian. Mich findet man unter Lukeol, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Und dann kommen wir jetzt zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind unter anderem Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari Osabako und Kizu Monogatari, Natsume Book of Friends, Penguin the City, Land of the Lustrous, Karanyo Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster Shinsekai Yori, der dritte Hibiki Euphonium Movie und Promare.